Fehler wie beim letzten Mal. Aber ja, Adam Hansen hat mich nach der Weltmeisterschaft letztes Jahr blockiert. Aber das war eigentlich das geringere Ding. Aber der hatte doch so ein, der, da gab es doch irgendwann, keine Ahnung, 80 Kilometer nach Start, so eine Demo, wo sich ein paar Leute halt auf den Boden gesetzt haben, genau. In so einem, wo ich sag mal, gut, dass sie es da gemacht haben und nicht auf dem Stadtparcours. Und am Ende war das für das Rennen ja auch eh alles egal. Und Adam Hansen ist da irgendeiner riesenmäßig abgegangen auf Twitter und hat irgendwie den kompletten Bullshit gepostet. Und keine Ahnung, ich habe zu dem nur gesagt, ich war überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht beleidigend. Ich war überhaupt, ich fand das, was ich geschrieben habe, zu ihm war vollkommen okay. Ich habe irgendwas in die Richtung geschrieben, so, jo, die Demonstranten hin oder her. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber wie gesagt, das war überhaupt nicht frech oder irgendwas, was ich geschrieben habe. Ich habe halt nur gesagt, dass ich die Art und Weise, wie er darüber redet und dass er sich, ich habe halt geschrieben, dass er sich im Ton vergreift und dass er halt, wie er das geschrieben hat, dass es das halt doof ist und dass er das doch besser kann und halt nicht so komische rhetorische Pseudo-Fragen stellen soll, so, sondern dass er das ja eigentlich, also ich habe an seinen Anspruch appelliert, besser zu sein, weißt du, weil ich halt das davor nicht von ihm gewohnt war, dass er so. Naja, und ansonsten habe ich nichts gesagt. Ich habe noch gesagt, so, man kann ja über die Demonstranten denken, wie man will oder nicht und so weiter. Ich bin gar nicht groß inhaltlich auf seine Kritik eingegangen, sondern nur gesagt, dass so, wie er sie halt stellt, dass es halt lachhaft ist. Also, und ich habe nicht mal lachhaft geschrieben, ich habe das viel höflicher ausgedrückt. Und danach hat er mich erst gequote-tweetet und hat dann, keine Ahnung, mich halb diffamiert. Da sind mir dann ein paar komplette amerikanische und britische Weirdos in die DMs gekommen und haben mich dann beleidigt. Und in den Kommentaren unter seinem Quote-Sheet wurde ich auch beleidigt. Und dann hat er mich blockiert. Und irgendwann im Winter hat er sich gedacht, nee, die entblocke ich jetzt und jetzt sehe ich ihn wieder. Und seitdem habe ich Adam Hansen so ein bisschen gefressen. So, es war alles mega unnötig. Vor allem, mein Kommentar war irgendwie noch der netteste Druko darunter. Hallo und herzlich willkommen zum Full Kid Wankers Podcast. Wir sind mal wieder zu zweit. Mit mir ist der wunderbare Brian.
Hallo.
Ja, und meine Wenigkeit habt ihr ja schon gehört. Genau. Wir wollten eigentlich letzte Woche aufnehmen. Das hat dann nicht funktioniert. Und dann wollten wir früher diese Woche aufnehmen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Man muss dazu auch sagen, beide Male wegen mir. Das sei dann dahingestellt. Aber ja. In der Vorbesprechung haben wir schon festgestellt, dass wir diese ganzen Rennen, die zwischendurch liefen, irgendwie alle nicht nachbesprechen können, weil das viel zu viel ist. Und deswegen haben wir uns, also eigentlich wollten wir schon Strade auslassen, weil ich gesagt habe, vor allem das Männerstrade war ja langweilig, aber der Brian hat gesagt, er fand das gar nicht so langweilig, also darf er mir das jetzt erzählen und euch auch.
Also, ich muss einschränken. Das Rennen und den Sieg an sich, es war langweilig, weil das war gut 80 Kilometer voll beziehungsweise entschieden. Aber ich fand ehrlicherweise, dass die Redaktion vom TV das Richtige gemacht hat und Pogi einfach so ab 60 Kilometer fast nicht mehr gezeigt hat. Und dann haben wir die ganze Zeit einfach nur diese Gruppe auf Platz 2 gesehen. Und wenn man nur das gesehen hat, fand ich das eigentlich wieder ganz cool. Weil die sind ja auch ein Radrennen gefahren, so als würde es und dadurch, dass man Pogi nicht mehr gesehen hat, konnte man das auch vergessen, dass der einfach weg ist. Und dann hattest du dieses Rennen um Platz 2, was aber ausgefahren wurde, als wäre es um Platz 1, weil die eh alle wussten, dass sie nicht mehr gewinnen können. Und deshalb fand ich das ehrlicherweise dann gar nicht mehr so schlimm. Und dann hat es mir irgendwie wieder Spaß gemacht, auch wenn ich wusste, dass, also ich habe das auch im Real Life gesehen, also ich wusste schon, was passiert. Aber so fand ich das dann trotzdem irgendwie ganz cool.
Ja, okay, in dem Sinne stimme ich dir dann doch zu. Da bin ich dann bei dir. Also, wenn wir einfach die Person Tadej Pogacar ignorieren und so tun, als wäre er nicht mitgefahren, was ja auch in der TV-Übertragung mehr oder minder so rüberkam, dann bin ich grundsätzlich bei dir. Aber ich finde schön, wie wir alle von den Fahrern zu den Zuschauern, zu TV-Redakteuren einfach beschlossen haben: Ja, okay, das wird eh nichts mehr, den ignorieren wir jetzt einfach. Finde ich gut.
Ja.
Ja, aber Tom Skuins, grandiose, grandiose Form. Also wir haben es ja schon eine Woche vorher gesehen gehabt, da war er auch schon richtig gut in Form gewesen. Ja, und hier jetzt wieder. Genau. Hast du damit gerechnet?
Also dadurch, dass es angekündigt hat, ja, dass er dann komplett allein über 80 Kilometer wegfährt, eher nicht. Ich hätte gedacht, dass es, ich glaube, letztes Mal war es ja so ähnlich, aber da hat er dann noch ein paar Leute dabei. Und dass er dieses Mal jetzt halt einfach 80 Kilometer alleine fährt, da, damit.
Ja, ich meinte Skulls, ich meinte Platz 2. So. Ich wollte Tadej auch ignorieren. Wie ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, einfach Tadej verbieten, bei Strada anzutreten, dann wird es wieder spannend. Also, was will der denn? Also, 50 Kilometer Solo, 80 Kilometer Solo, von mir aus kann er zum Start der TV, also das war ja schon fast zum Start der TV-Übertragung, er kann auch einfach am Start alleine losfahren. Also, come on. Also, deswegen, ich wollte auch direkt zum Kampf um Platz 2 weitergehen.
Mit Skulls habe ich in der Form selbst nach Omloop nicht wirklich gerechnet. Vor allem nicht, nachdem er sich dann ja zusammen mit Quinn Simmons auch noch hingelegt hat und dann irgendwie erstmal 10 Minuten oder sowas dieser Verfolggruppe hinterhergefahren ist. Aber das scheint ihm in der Form wirklich ziemlich wenig auszumachen aktuell, was für Kräfte er davor verbraucht, weil als wir dann da im Finale gefahren ist und dann nochmal alleine weggefahren ist und dann zu Lennart von Edfeld dahin, das, oder Maxim van Krils war es ja, Entschuldigung. Schon extrem stark und so hätte ich ihm das nicht zugetraut, bei van Krils schon eher, weil wir das bei dem fand ich schon auf dem Gelände öfter gesehen haben, dass das funktionieren kann. Aber auch der hat im Rennverlauf davor so viele Körner verballert, unnötig, dass ich auch nicht mehr darüber gerechnet hatte, dass er das dann im Finale nochmal so hinbekommt. Aber die Bahn waren halt, glaube ich, einfach ziemlich klar zweit- und drittstärkster Fahrer an dem Tag. Außer vielleicht Thomas Pidcock, aber der ist halt irgendwie ein bisschen unklug
gefahren. Der ist insgesamt einfach im Nirvana unendlich lang gefahren. Also der ist irgendwann ins Nirvana reingefahren und ist dann, ich weiß gar nicht wie viele Kilometer, aber unendlich viele Kilometer auch einfach im Nirvana weitergefahren. So, ja, also wo es auch wirklich klar war, der schließt nicht mehr zu den beiden da vorne auf. Also das war schon sehr früh klar und er ist einfach, also ja, also dann, also Platz 4, also eigentlich Platz 3, ne? Also ich war verwirrt. Aber also die Moral, also man kann es ja nicht mal einen moralischen Sieg nennen, aber ja, also beeindruckend in einer merkwürdigen Art und Weise, dass er das wirklich durchgezogen hat bis zum Ende. Aber ja, ich glaube, er hat sich an dem Tag auch mehr ausgemalt gehabt.
Ich glaube auch. Und er war in dem Interview danach ja auch nicht unbedingt happy damit, wie es gelaufen ist.
Das stimmt. Ja. Hast du auch das Frauenrennen gesehen? Das war ja ein bisschen interessanter als das Männerrennen in Strade.
Ja.
Obwohl wir halt auch die favorisierte Siegerin haben. Also das kommt dann. Also wir haben dann doch die favorisierte. Also ich spoilere jetzt mal für jemanden, der es noch nicht mitbekommen hat. Lotte Kopecky hat halt auch einfach Strade gewonnen gehabt dann. Aber ich fand das Rennen an sich interessanter.
Ja, es war schon auf jeden Fall um den Sieg abwechslungsreicher und interessanter. Auch wenn der dann im Finale, glaube ich, ziemlich klar war, ähnlich wie bei den Männern schon, als dann Longo, Borghini und Kopecky zusammen weggefahren sind. Hätte schon sehr vieles zusammenkommen müssen, ja. Ehrlicherweise dafür, dass Kopecky das nicht gewinnt und als sie dann auch noch keine Führung mehr übernommen hat, war das ehrlicherweise eine ziemlich klare Angelegenheit. Und Trekkert hat wieder genau das gleiche gemacht wie bei Omloop und hatte diesmal nicht das Glück, dass sie da zu zweit in der Vierergruppe waren, sondern es waren noch ein paar mehr Fahrerinnen da und Van Anrooy war diesmal nicht ganz so stark wie bei Omloop. Und dann ist das Ganze halt nicht mal ganz so eng geworden, wie es beim Omloop war, wo es ja auch ähnlich schief gegangen ist am Ende, wenn man ehrlich ist.
Aber ich finde tatsächlich krass, also letztes Jahr hatten wir ja dieses Demi versus Lotte Battle und so weiter, aber Demi ist in diesem Jahr noch nicht in, also sie ist natürlich in der guten Form, sie wurde ja auch Dritte, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie ist noch nicht in der Form, wie sie letztes Jahr zu den Klassikern war. Oder Lotte ist halt auch einfach vielleicht auch nochmal einen Tacken stärker, als sie letztes Jahr zur Klassikerzeit war. Finde ich auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die dann in die Grand Tours dann reingehen. Ob dann vielleicht bei Lotte ein kleineres, Tief vergleich zum letzten Jahr einrückt und dann Demi wieder stärker wird. Also finde ich in die Zukunft zu gehen spannend. Aber ja, lass uns nicht weiter über Strade reden. Das ist ja schon längst Schnee von vorgestern. Wir hatten währenddessen ja noch die zwei Fernfahrten, wie deutsche Kommentatoren das so schön formulieren, Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico. Also ich bin ja grundsätzlich, egal welches Jahr es ist, immer so ein Tirreno-Fan, weil, keine Ahnung, hat eigentlich keinen Grund. Ich finde die Trophäe schöner und normalerweise ist besseres Wetter, aber das Wetter war dieses Jahr eigentlich nicht so berauschend in Tirreno. Aber ja, was ist dein Favorit, Paris-Nizza oder Tirreno?
Also ganz klar Paris-Nizza eigentlich immer, weil ich bei Tirreno die Streckenführung schon immer teilweise langweilig finde. Und dieses Jahr fand ich, war so der Höhepunkt davon, dass er zuerst die UAE-Tour so langweilig macht wie immer und dann auch Tirreno dieses, ich weiß nicht, was es war, aber da waren gefühlt drei Etappen komplett gleich und auch komplett langweilig insgesamt. Und die beiden Bergetappen waren dann, ich meine, da konnten sie jetzt nichts dafür, dass sie halt so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, aber ich fand auch die erste von den beiden Bergetappen wäre mit anderen Personen vielleicht gar nicht mal so geil geworden, dadurch, dass dann halt Visma-Liesebike mit einem gewissen Dänen am Start war, wurde es noch ein bisschen spektakulärer, als ich mir das sogar vorher vorgestellt hatte, aber an sich finde ich Paris-Nizza schon immer ein bisschen besser und dieses Jahr fand ich es eine ziemlich klare Angelegenheit, welche von den beiden Rundfahrten da interessanter war.
Also stimme ich dir zu, Paris-Nizza war wesentlich interessanter und spannender. Also ich fand, die Sprintetappen bei Tirreno waren halt einfach Sprintetappen bei Tirreno, wie du es auch schon gesagt hattest. Ja, und ja, also mit Jonas war halt dann auch alles am Berg ein bisschen uninteressant geworden, muss man tatsächlich leider so sagen. Und ich habe noch nicht mal die schöne sonnige italienische Landschaft gesehen, weil halt größtenteils schlechtes Wetter war. Also doppelter Malus.
Also ich habe auch nichts
dagegen. Aber Ayuso hat das Zeitfahrt gewonnen.
Ja, das stimmt. Und das war überraschend vor Ganna. Und ich weiß, ich zu den Sprintetappen sagen
würde,
ich finde es nicht mal schlimm, wenn die Sprintetappen machen. Aber wie sie diese Sprintetappen am Ende dann auch noch beendet haben, das fand ich das Nervige daran, weil wenn das so ein richtiger Massensprint ist, dann habe ich da nichts dagegen, aber dass sie da zweimal so komische bergauf 2% Finals mit 50 Kurven auf den letzten 2 Kilometern hinmachen, wo es dann keinen richtigen Sprint mehr gibt und die Sprinter teilweise nicht mehr dabei sind und manche sich selbst aus dem Rennen nehmen, dafür konnten sie jetzt nicht, dass Philipsen sich da bei dem einen Mal einfach aufhängt und Axel Zingle mit in die Bande nimmt. Das kann passieren beim zweiten Mal. Da haben die Teams einfach alle Helfer aufgeraucht gehabt und Pidcock musste einen 500-Meter-Sprint fahren. Oder beziehungsweise er musste nicht, aber er hatte irgendwie dann zu dem Zeitpunkt gerade Lust drauf. Aber ich fand, das hat so ein bisschen kaputt gemacht, dass diese ganz klassischen Sprinterkünfte einfach nicht da waren, sondern sie immer so einen komischen Hügel dafür benutzt haben, wo dann die Sprinter einfach auch nicht mehr alle da waren.
Es hatte schlecht umgesetzte Vuelta-Sprints. Daran hat es mich erinnert, so nach dem Motto, die Vuelta-Sprints finde ich cool, aber halt auf Wish bestellt. Es war so ein Vuelta-Sprint auf Wish bestellt, irgendwie so vom Gefühl her. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, weil normalerweise, also der RCS kann es ja eigentlich mit ihren Sprintetappen, sehen wir ja auch immer im Giro. Also, aber ja, also wenn es wenigstens nur ein Bergaufsprint gewesen wäre, hätte ich ja noch gesagt, ja, okay, kann man mal machen, ne? So ein bisschen. Man will ja, man muss ja schon eigentlich die Abwechslung bei Tirreno loben, also wenn man mal was Neues ausprobiert. Aber ja, nee, das war es halt auch nicht, ne? Das war, wie du schon gesagt hast, das war es halt auch nicht wirklich. Ja, genau. Also wir haben dann halt einen Sprintsieg vor Philipsen. Dann Phil Bauhaus hat seinen Saisonsieg eingefahren, zur Freude aller deutschen Kommentatoren. Jonathan Milan hat auch einmal gewonnen.
Zweimal.
Ja, genau.
Zweimal sogar gewonnen.
Oh, zweimal sogar. Siehst du, habe ich schon in meinem Kopf kombiniert. Ja, aber tatsächlich, was mich am meisten überrascht hatte, war in der Tat das Zeitfahren, das Ayuso gewonnen hatte.
Ja, das war... Also ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass er auf diesem, ich meine, es war nicht der ganz Standard-Parcours, den sie sonst immer gefahren sind, oder? Weil die Zielankunft kam mir anders vor. Das war nicht mehr diese...
Ja, sie sind da abgewichen. Sie sind da leicht abgewichen.
Ja, die hatten mehr Kurven drin auf einmal, weil sonst sind das eigentlich nie sind da nie Kurven. Aber an sich war es halt immer noch 10 Kilometer flaches Einzelzeitfahren durch Lido di Camaiore, wie wir es jedes Jahr sehen. Und Ganna gewinnt es ja eigentlich auch jedes Jahr. Und ich hatte damit auch wieder gerechnet. Und wenn nicht, dann halt irgendwie mit Magnus Sheffield oder sowas. Okay, der hat sich hingelegt. Da könnte der Grund drin liegen, dass er nicht gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie er abgeschnitten hätte. Und ein paar Leute hatten auch Pech mit Regen zwischendurch kurz. Aber dass Ayuso ein flaches Einzelzeitfahren, das auch noch relativ kurz ist, gewinnt, das habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht kommen sehen und fand ich dann auch sehr krass, dass er da auch von den anderen ganzen GC-Kandidaten dann relativ weit weg war, ehrlicherweise. Und das dann auch nicht in den Bergen nochmal gerecht hat oder so.
Ich war tatsächlich kurz nach dem Zeitfahren ein wenig besorgt über Vingegaards Form, so nach dem Motto Paris-Nizza 2.0, Erinnerung an letztes Jahr, weil also Ayuso, also nach dem Zeitfahren, das Vingegaard halt letztes Jahr bei der Tour gezeigt hat, muss man ihn ja eigentlich immer bei jedem Zeitfahren mit dazu rechnen, aber das war dann, also da hat Ayuso doch schon einiges gedrückt gehabt und da habe ich gedacht, okay, vielleicht nach dem hohen Saisonstart pendelt sich Vingegaard auf einem soliden, aber nicht ganz so hohen Abstandstempo ein wie sonst, aber dann hat er das ja in den Bergen halt doppelt und dreifach dann wieder weltgemacht.
Er musste sich noch an den Helm gewöhnen.
Möchtest du über die Bergetappen? Oh Gott, den habe ich wirklich verdrängt gehabt, diesen Helm. Den habe ich wirklich, der ist ja auch, den dürfen sie ja auch nicht mehr benutzen. Ich finde ja lustig, es haben sich dann irgendwie, also eigentlich waren alle froh, dass der Helm dann verboten worden ist im Nachhinein von der UCI. Dann haben sich aber alle wieder aufgeregt, weil die UCI selber gesagt hat, sie müsste ihre eigenen Regeln ändern, was ich überhaupt nicht verstanden hatte. Also ich erinnere an das Jahr 2017 oder 18, da hat damals noch Team Sky
diese Tennisball-Trikots
mit Aerodynamik, ja richtig, mit Aerodynamikverbesserung. Und da hieß es dann, dass halt Equipment, also Kleidung ähnliches, die Form des Körpers verändert, verboten ist. Also es gab einen Präzedenzfall mit Auslegung der Regeln aus dem Jahr 2017 und 2018, die gesagt hat, das funktioniert nicht. Und man kann ja wirklich, also das passt ja auf diesen Helm auch zu. Der verändert ja auch die Form des Körpers, wie man, also offensichtlicherweise. Also dafür musstest du keine Regel ändern oder das hätte eine durchgehende Rechtsprechung der UCI-Regeln vollkommen so gesehen. Also ich glaube, ich habe das sogar noch getweetet an dem Tag danach. Ich verstehe gar nicht, warum die da meinen, irgendwelche Regeln ändern zu müssen. Das haben die selber schon mal eigentlich so beschlossen und gestimmt. Also ich meine, gut, dass sie das stylmäßig auch verboten haben, weil es bekloppt aussieht. Aber das hätten sie gar nicht müssen. Was lernen wir daraus? Ich lese zu viel die UCI-Regelwerke.
Das tut wirklich niemandem gut.
ja, genau. Aber ansonsten, hast du noch was zu sagen zu Tirreno oder wollen wir einfach direkt zu Paris-Nizza weitergehen?
Wir können kurz auf die beiden Bergetappen eingehen. Also es gab diese erste, es war nicht mal eine richtige Bergetappe, es gab halt ein paar Anstiege. Es gab eine krasse Ausreißergruppe, die aber nicht weggelassen wurde, weil FISMA Liesebike es sich zur Aufgabe gemacht hat, so ähnlich wie bei der Tour, einfach im Feld so schnell zu fahren, dass es egal ist, wer da vorne rausfährt. Und es ist ihnen auch egal, wer da vorne rausfährt, weil sie wollen einfach nur schnell fahren. Und das haben Dylan van Baarle und Steven Groesbeek auch gemacht. Und dann sind sie eben bis zu diesem letzten Anstieg gefahren und Vingegaard hat dann aus einer, ich glaube, es waren da zu dem Zeitpunkt nur 9 Fahrer übrig oder sowas, weil Ben Tullett eben dieses Feld komplett auseinandergenommen hat. Dann Vingegaard hat attackiert und es ist keiner richtig hinterhergegangen. Es hat auch keiner so wirklich versucht an dem Tag und dann sind die anderen halt irgendwann in einer Gruppe zusammengefahren, dahinter und Isaac Del Toro ist wirklich, also das ist nicht mal Almeida, das ist eine Weiterentwicklung von Joao Almeida, weil der sieht, wenn er zurückfällt, nicht mal aus, als wäre er gerade irgendwo in der Nähe des Anschlags, oder der, ich weiß nicht, der fährt da Zone 2 und dann und dann irgendwann kommt er auf einmal von nicht mal Narnia, sondern noch hinter Narnia und kommt auf einmal in das Bild vom Kameramotorrad und dann kommt er so angetuckert von hinten und du siehst, und der fährt einfach an allen vorbei. Und dann hat er da hat er das ja schon gemacht, hat sich dann sofort an die Spitze gesetzt und hat da Helferdienste für Ayuso gemacht. Und am nächsten Tag hat er dann die Gruppe auch noch attackiert. Das fand ich eigentlich nochmal witziger, dass er da dann irgendwie am Schlussanstieg, ich glaube innerhalb von 2 Kilometern, so nach und nach eine Position nach der anderen in dieser Verfolgergruppe gut gemacht hat. Als er da an Position 2 war, hat er sich gedacht, jetzt kann ich auch attackieren. Und wenn der Anstieg noch irgendwie einen Kilometer länger gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch Almeida, Ayuso und Hindley eingeholt. Die, muss man schon sagen, glaube ich, die 2 besten Kletterer hinter Vingegaard waren. Und da dann doch ein bisschen von O'Connor sich absetzen konnten, was ich jetzt so auch nicht erwartet hatte, weil O'Connor ja wirklich sehr stark war zum Saisonstart. Aber ja, das waren eigentlich die größten Erkenntnisse, die ich daraus hatte.
Als Fantasy-Nerd kann ich sagen, dass der Tore direkt aus Kalormen kam, das Arschenland übersprungen hatte, einmal durch Narnia gesaust ist und dann wieder in der Kamera aufgetaucht ist. So. Aber genug davon. Ben O'Connor hat mich auch in meinem Tippspiel auch Punkte gekostet. Ich habe extra für Kilian und weil er ja so gut in der Saisonstart war, gesagt, er fährt Podium bei Tirreno. Was ist draus geworden? Nichts. Wie aus dem braunen Bips von Adieu Désir. Rest in Peace.
Galaxy.
Ja, wo wir bei Adieu Désir und braunen Bips sind. Wie findest du das Galaxy Revival 2014? Schieß mich tot, keine Ahnung. Also wie findest du das neue Trikot?
Also an sich finde ich es eigentlich voll okay. Es ist nur halt wieder sehr ähnlich zu allen anderen Trikots, die in diesem Pinot rumfahren, was es jetzt nochmal ein bisschen schwerer macht. Aber es hat immerhin so ein paar grüne Tupfen und das lässt es noch ein bisschen unterscheiden vom Rest, aber also wirklich vom Ding her finde ich es gut. Dadurch, dass es jetzt halt wieder näher an Movistar, Quickstep, Alpecin und alles reingekommen ist, finde ich es eher schlechter als das davor, weil das davor konnte man doch wirklich erkennen mit diesem Weiß und Hellblau.
Die sehen halt alle, Trikots sehen einfach alle gleich aus. Wirklich, es ist wirklich schlimm. Als hätten alle Teams nur verschiedene Blautönvarianten zur Verfügung im Trikotdesign. Ich verstehe es nicht. Also man muss ja schon dankbar sein, dass Jumbo, Wismar, Lepp wenigstens beim Gelb geblieben ist und sich nicht noch irgendwie umgeswitcht hat, trotz dessen, dass Gelb nicht eine Farbe vom Sponsor ist. Aber egal, ja. Eigentlich finde ich es auch lustig. Ich habe mal so eine Leggings besessen, so ich glaube im Jahr 2012 oder so, da waren die total, total in und so. Da habe ich mal so eine Leggings besessen, die hatte auch, die sah ungefähr so aus wie dieses Trikot. Ich habe mich richtig nostalgisch gefühlt. Aber weiter zu Paris-Nizza. Dem interessanteren Rennen. Genau. Wir hatten da das erste Rennen von Primoz Roglic im Bora-Trikot für diese Saison. Ganz Deutschland-Radsport und alle Primoz-Fans und ganz Slowenien waren schwer gespannt. Unter anderem mit dem Team war auch noch Sascha Vlasov. Manche lieben ihn, manche mögen ihn nicht. Es gibt immer wieder relativ viel zu schreiben online und keine Ahnung was. Aber schon der Cast in diesem Rennen war halt auch einfach besser. Weißt du, du hattest Remco und so ein Rennen mit Remco hat mindestens eine Schlagzeile, eher mehr, weil einfach Remco dabei ist. Der produziert die halt einfach. Egal, ob was passiert oder nicht passiert. Wenn Remco Tirreno gefahren wäre, dann hätte es auch eine Schlagzeile gegeben. Egal, was es war. Also irgendwas kommt immer, finde ich. Also das muss man ihm zugute halten. Also manche mögen ihn ja nicht, weil er keine Ahnung was ist, aber Remco macht es immer ein bisschen, also immer ein bisschen entertaining. Also finde ich gut. Ja, dann sonst dabei, ja, Egan Bernal war wieder mit da und hatte auch dann gezeigt, dass er ich will jetzt nur nicht sagen, er ist back, aber ich fand, er hat sich ganz gut präsentiert. Dann Felix Gall, die zweite Liebe von Kilian bei Adieu Désir, war auch mit dabei. David Godu, die französische Hoffnung, für immer der 24-Jährige, der mittlerweile schon fast 30 ist. Und der echte Joao Almeida, nicht Joao Almeida Improved Version, der nur aus Narnia kommt und nicht aus Calormes. Ja,
die mit Jay Wayne. Die war auch wirklich nicht so gut. Day die richtige Almeida-Version war nicht so geil dieses Mal.
Genau. Ja, ach ja, und Matteo Jorgensen natürlich. Den dürfen wir nicht vergessen.
Er kann einmal durchrutschen.
Richtig. Nur ein kleines, klein bisschen durchrutschen. Nur ein ganz klein bisschen. Würde uns niemals passieren. Genau. Dann die erste Etappe. Da hatten wir direkt ein bisschen GC.
Wir hatten kurz GC. Am Ende ist nichts passiert, aber sie haben sich zumindest alle mal einmal kurz Hallo gesagt, als sie bei der letzten Bergwertung attackiert haben. Es ist dann aber alles wieder zusammengerollt und dann kam Anthony Turgis, hat sich alleine abgesetzt und es kamen die französischen Konkurrententeams, die das nicht auf sich sitzen lassen konnten, dass da Total Energie vielleicht einen Etappensieg einfährt. Und Cofidis und Alcheser haben dieses Loch mit ihrer gesamten Mannschaftsstärke zugefahren, um dann im Sprint irgendwie beide außerhalb der Top 10 anzukommen. Was, also das ist typisch
ASO-Rennen. Warum strategisch auf Sieg fahren, wenn man sich auch gegenseitig zerfleischen kann? Hatte Coupe de France-Vibes.
Ich fand, es hatte so typische große ASO-Rennen-Vibes. Das ist wie bei der Tour, da passiert das auch. Es darf, also wenn die französischen Teams schon nicht gewinnen können, dann dürfen auch kein anderes gewinnen. Das ist die Grundregel und danach wird dann auch gefahren.
Ah. Stell dir mal vor, es gäbe zwei richtig gute französische GC-Fahrer. Also richtig gute, also wirklich richtig gute französische GC-Fahrer. Und die würden natürlich auch beide für zwei unterschiedliche französische Teams fahren. Keiner würde die Tour gewinnen, weil sie sich gegenseitig so blockieren würden, wie es kein anderer könnte. Das ist halt wirklich so. Ist schon lustig. Wenn Leute fragen, warum ich Radsport mag, unter anderem wegen dieser Dinge. Ist ja ein bisschen tragisch-komisch, aber tragisch-komisch gehört zum Radsport dazu. Genau. Am Ende hat dann Olaf Koi gewonnen.
Ja, vor Mats Pedersen und zwar ziemlich knapp. Und Lawrence Piffy war in Position 3, was dann am nächsten Tag nochmal relativ wichtig wurde, weil da hatten wir dann eine komplett klassische Sprintetappe und dadurch, dass Gegenwind gab, gab es nicht mal Ausreißer. Und diese, ich glaube, die Übertragung waren ja immer für 2 Stunden eingesetzt. Ich glaube, die hat allein das Rennen 2,5 Stunden gedauert, weil wirklich keiner in diesem Feld Lust hatte, irgendwie schnell zu fahren. Und es ist dann auch extrem chaotisch geworden am Ende, Massensprint. Und Tudor hat einen sehr starken Job gemacht im Anfahren, hat Arvid de Klein in einer guten Position abgeliefert und der hat einfach seinen ersten Virtusieg eingefahren. Vor Lawrence Piffy, der dann damit durch die Bonussekunden auch das gelbe Trikot übernommen hat und Dylan Groenewegen, der sonst, ich weiß nicht, ob unsichtbar noch reicht, aber bisher in den Sprints, also er hat am Anfang der Saison hat er einen gewonnen in Spanien bei der Clásica Valenciana oder sowas. Und seitdem war bei der Lula-Tour, ist er, glaube ich, einmal Zweiter gewesen oder sowas und sonst nichts. Dann war er bei der UAE-Tour, da war ihn gar nicht gesehen und jetzt bei Paris-Nizza hat er auch wieder, ich weiß nicht, was mit Groenewegen und vor allem seinem Sprintzug los ist, weil er ist auch nie überhaupt in der Position, um überhaupt eingreifen zu können. Und da war jetzt dieser dritte Platz, was für Groenewegen ja eigentlich keine Leistung ist, so, wenn man sich anguckt, was er schon alles gewonnen hat. Aber das war hier schon das herausragende Ergebnis der ganzen Rundfahrt oder beziehungsweise eigentlich der gesamten ersten Saisonmonate.
Und wie, weißt du, wie lange Arvid de Klein noch Vertrag bei Tudor hat?
Ja, der hat jetzt diese Saison erst im Februar verlängert um 2 Jahre bis 26.
Ach, Ende. Sehr gut, ja. Glückwunsch an Tudor dafür. Weil, also, er war immer schon recht gut, also war immer schon ein sehr solider Sprinter. Aber ich finde, diese Saison hat er nochmal, ich sag mal, noch einen Sprung nach vorne gemacht.
Ich würde sagen, bis letztes Jahr war er ein prototypischer Pro-Tour-Sprinter, der ab und zu mal so eine Türkei-Rundfahrt-Etappe gewonnen hat oder bei irgendwelchen Tour de Hongrie-Etappen in die Top 5 gefahren ist. Und es hat sich letzte Saison schon geändert, weil er da ja schon 5-6 Rennen gewonnen hat und auch wirklich bei der Deutschland-Tour, Mailand-Turin und sowas auch größere Siege geholt hat. Und das setzt sich dieses Jahr einfach fort. Und der war bei der UAE-Tour schon extrem konstant. ist er halt immer Zweiter geworden hinter Melier, was blöd war, weil da war halt Melier da. Und jetzt war der nicht da und wir haben gesehen, dass er auch World Tour Sprints gewinnen kann gegen ja wirklich ein starkes Sprinterfeld. Das war jetzt ja nicht so, dass nur weil hier Melier und Philipsen gefehlt haben, da keine anderen Top-Sprinter, sondern außer den beiden waren eigentlich fast alle Sprinter da und die hat er alle geschlagen. Deshalb finde ich, kann man ihn auf jeden Fall inzwischen diese Top-Sprinter-Riege mit reinzählen.
Ja, bin ich auch dabei. Wie alt ist der?
28, 29 oder so, das müsste er auf jeden Fall schon sein. Ach, also er ist nicht mehr jung, auf jeden Fall.
Genau. Und dann kam das Teamzeitfahren, nicht das Zeitfahren, das Teamzeitfahren. Und die haben ja wieder nach ihren letztjährigen Regeln gespielt, dass wir halt besondere Regeln beim Teamzeitfahren haben, was letztes Jahr für allgemeine Verwirrung gesorgt hat. Und ich weiß gar nicht, also dieses Jahr war es eigentlich bekannt. Es konnte sich keiner entschuldigen, dass niemand was wusste. Und ja, dann hat zum Erschrecken der deutschen Kommentatoren Nils Polit relativ früh das restliche Team von sich verlassen. Aber UAE hat einfach dieselbe Taktik wie letztes Jahr angewandt. Und Nils Polit ist halt eine sehr lange, sehr ausgiebige Führung am Anfang gefahren und konnte sich danach halt, ich sag mal, entspannt ins Ziel fahren, gleiten lassen. Genau.
Man muss aber auch dazu sagen, dass UAE die große Challenge hatte, vier Leute gleichzeitig ins Ziel bringen zu müssen, weil die erstens UCI-Punkte einfahren müssen in der Gesamtwertung, das ist ganz wichtig. Und zweitens natürlich sich nicht darauf einigen können, wer denn hier Leader ist bei der Rundfahrt. Und deshalb mussten natürlich Jay Ryan, Brandon McNulty, Joao Almeida und Finn Fischer-Black auch alle zu viert ins Ziel kommen. Und alle anderen Teams wussten halt, dass maximal zwei Leute gleichzeitig ins Ziel kommen müssen und konnten das dann vielleicht ein bisschen besser einteilen als sie. Aber sie haben es geschafft und haben am Ende sogar die Etappe gewonnen.
Richtig. Also man muss sagen, trotz dieser selbst auferlegten Schwierigkeit, sie haben das halt einfach wie ich spiele nicht Pro Cycling Manager, aber da kann man ja bestimmt auch so Schwierigkeiten auswählen und so weiter, wie schwierig man irgendwie was spielt. Bei Skyrim kann man das auf jeden Fall, ob du das auf dem Level spielen willst. Und UAE hat halt einfach auf einem höheren Level gespielt. Trotzdem dominant gewonnen. Also muss man wirklich sagen, ist schon schwierig in dem Team, wenn Tadej nicht dabei ist. Wenn er dabei ist, das macht wirklich Dinge einfach einfacher. Obwohl, ich freue mich schon auf die Tour, weil da hat er ja auch gesagt, er ist nicht der einzige Leader. Ich glaube, es wird lustig. Ich glaube, das wird richtig lustig. Und am Ende ist er trotzdem der alleinige Leader. Also er sagt, er ist es nicht und alle tun so, als ist es nicht. Und am Ende wird das trotzdem sein. Aber es wird gut. Ich freue mich jetzt schon. Das ist wirklich was, auf das ich mich jetzt schon freue. Genau, also UAE gewinnt grandios das Teamzeitfahren mit 15 Sekunden Abstand vor Jayco Al-Ula. Fand ich jetzt durchaus erwartbar. Also Jayco ist durchaus ein Team, was man bei Zeitfahren eigentlich immer wieder auf der Liste haben muss und so weiter. Aber unser Zeitfahr-Spezialteam par excellence hat nicht nur in Tirreno mit dem neuen Helm versagt, nein, auch beim Teamzeitfahren in Paris-Nizza. Man nur auf Platz 6 gekommen mit Wilco Keldermann, Matteo Jürgensen, Koen Baumann, Olaf Koi, Eduardo Affini und den Van Dijke. Sind das eigentlich Brüder?
Ja.
Ja, ne? Ja, genau. 38 Sekunden Rückstand. Eieieiei, was ist denn da falsch im Zeitfahrland? Ist mal neue Dinge am Austesten, wie diesen hässlichen Helm, den sie jetzt nicht mehr benutzen dürfen. War alles nur eine Finte.
Also, ich glaube, Jumbo war ja auch noch ein Teil, oder FISMA, dieser Regenteams am Ende, die wirklich deutlich benachteiligt wurden, auch dadurch, dass es geregnet hat. Da war ja auch unter anderem Quickstep von betroffen. Aber Quickstep war trotzdem noch besser. Und vor allem bei der Zwischenzeit war Quickstep ja, ich glaube, 14 Sekunden vor UAE. Einfach deutlich krasser und hat ja sogar Remco noch seinen Teamkollegen gesagt, sie soll es langsamer fahren, als sie über diese letzte Hügel drüber gefahren sind. Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass FISMA Liseberg da dann doch deutlicher hinten dran war, weil in dem ersten Teil, sie waren noch vor Quickstep auf jeden Fall losgefahren, deshalb hatten sie diesen Regennachteil nicht ganz so stark. Und ich meine, sie hatten jetzt nicht das allerbeste Team für Teamzeitfahren dabei, aber eigentlich hat es bei ihnen sonst nie einen großen Unterschied gemacht, sondern sie waren trotzdem immer unter den ersten Positionen drin. Und da fand ich das jetzt schon eine eher enttäuschende Leistung insgesamt von ihnen. Was sich dann natürlich zum Ende der Rundfahrt wieder relativiert hat, das war dann egal. Aber so an sich fand ich es jetzt, wie du gesagt hast, schon eher ein bisschen komisch, ehrlicherweise.
Also um das mal in Kontext zu stellen, Wismar Liese Bike, ich habe nicht Jumbo gesagt, herzlichen Glückwunsch. Also Wismar war nur eine Sekunde schneller als die bekannte Zeit von Macht Kofidis.
Astana Kasachstan.
Das Team, was jedes Zeitfahren auch nur, also ich war jetzt hier Scherze, also ich war tatsächlich auch ein wenig erschrocken, ist das falsche Wort, aber ja, ich musste ein wenig lachen, weil Kofidis und die Zeitfahrschwierigkeiten sind ja weithin bekannt und also
aber ja, war Kofidis nicht
ja,
sogar
ja, Astana hatte auch
zweitschnellste Team vor der Zwischenzeit ins Ziel. Ich glaube, Kofidis hat auf dieser Abfahrt einfach alles rausgeballert, was sie da noch da hatten. Und Alexis Goujard hat sich wahrscheinlich so in den Tod gefahren dabei. Und das hat ehrlicherweise aber nicht so viel gebracht, weil sie hatten ja nicht mal jemanden fürs GC dabei.
Es hat nichts gebracht, weil außer Benjamin Thomas ist halt Zeitfahren dann nur so. Naja. Sie haben es versucht. Also, sie haben alles gegeben, aber am Ende kann man sagen, man war nur eine Sekunde langsamer als Wismar. Also, das ist ja auch schon mal was. Genauso wie Astana und Asche Tissier. Ja, genau. Also, meine einzige Vermutung wäre, also, Wismar arbeitet ja bekannterweise hier mit so einem Aerodynamiker, Bert Blocken und so weiter zusammen. Vielleicht sind die einfach Dinge am Ausprobieren. Also, jetzt in diesen, ich sag mal, unwichtigeren Rennen, sagt das bloß nicht der ASO, dass sie einfach Dinge ausprobieren und austesten für die wichtigen Rennen. Also, das wäre jetzt für mich die Erklärung, warum sowohl bei Tirreno als auch bei Paris-Nizza das jetzt nicht so dem üblichen Standard von Wismar entsprochen hatte, den wir sonst kennen. Genau. Aber wir haben noch ein Team, was im Zeitfahren nicht so gut das ist halt nicht so gut gelaufen, kann man sagen. Da hatte man auch höhere Ansprüche. Ja, ist dann Platz 11 geworden für Bora.
Ich glaube, also im Teambriefing, sie haben es halt einfach falsch verstanden. Das Ziel war halt nicht bei der Zwischenzeit und nicht da musste man alleine ankommen, sondern musste man halt nochmal zweite Hälfte von diesem Zeitfahren fahren und da waren halt einfach nur noch zwei Leute übrig, die bei Primus Roglic mitgefahren sind. Und das ist ihnen halt einfach extrem zum Verhängnis geworden, dass sie bei der Zwischenzeit nur noch zu dritt waren, mit Vlasov, Roglic und Sobrero. Und dass die drei dann bei leichtem Regen, hatten sie glaube ich auch schon, nicht mehr mit den Teams mithalten können, die da zu viert oder fünft drüber fahren, ist dann letztendlich halt auch irgendwie ein bisschen logisch gewesen. Dann haben sie extrem viel Zeit verloren gehabt und 54 Sekunden auf einem 27 Kilometer Zeitfahren zu verlieren, ist halt schon extrem bitter.
Ja. Ich finde, wir lassen das einfach alles so stehen und gehen einfach weiter in unsere Analyse. Ja, genau. Lidl Trek auch nicht so gut.
Nee, also
hätte ich auch mehr erwartet.
Lidl Trek fand ich auch extrem enttäuschend, ehrlicherweise, bei diesem. Also
da habe ich wirklich mehr erwartet.
Ja, die haben halt eine Minute 15 verloren und sie waren jetzt auch nicht super schlecht aufgestellt dafür, muss man dazu sagen. Und Mats Petersen und Skelmose waren dann auch noch, also es war jetzt auch nicht so, dass sie das irgendwie verkackt hätten mit den Anzahl von Teammitgliedern, die da am Ende ins Ziel ankommen, sondern die waren auch noch zu zweit am Ende. Da weiß ich auch nicht, was da los war, ehrlicherweise, weil die hatten jetzt auch nicht einen der absolut schlechtesten Wetterspots am Ende noch, sondern das ging noch bei denen. Movistar hat es da ein bisschen härter getroffen und die sind dann auch wirklich, also da lag es auch nicht nur im Wetter, sondern Movistar war in dieser gesamten Woche, ich glaube, das Einzige, was man von ihnen gesehen hat, war William Barta, der immer relativ lange noch in der Favoritengruppe mitgefahren ist und irgendwann später zurückgefallen ist, und Johann Jakobs zweimal in der Ausreisergruppe, und das war's. Also von Ruben Guerrero, der da auf GC fahren sollte, ich weiß nicht, war der, den hat man zu keinem einzigen Zeitpunkt überhaupt irgendwo gesehen. Ich weiß
nicht. Er ist mir nicht weiter aufgefallen, tatsächlich. Also er hätte auch nicht mitfahren können, muss ich zugeben, er ist mir wirklich nicht weiter aufgefallen. Und meinst du, das hat Remy Cavagna in der Seele wehgetan? Er hat sich innerlich seinen Wechsel zu Movistar nochmal gedacht, warum? Das ist schon hart.
Ja, aber von dem hat man auch in der ganzen Rundfahrt nichts gesehen, von daher nee, er hat sich da ziemlich gut eingefügt.
Naja, gibt es sonst noch ein Team, auf das du eingehen willst in diesem Zeitfahren? Jemand, der dir besonders gut aufgefallen ist? Besonders schlecht?
Nee, den Rest fand ich eigentlich relativ den Erwartungen entsprechend. Bahrain hatte natürlich noch mit ihrem ebenfalls schrecklichen Helm, der noch schlimmer vom Design her aussieht als der von FISMA. Die waren auch nicht zufrieden im Ziel, aber ich fand, 42 Sekunden war für Bahrain-Verhältnisse noch in Ordnung irgendwo, weil sie jetzt schon nicht zu den absolut stärksten Teams gehören. Und die hatten jetzt halt auch Bilbao und Buitrago dabei, die jetzt auch nicht zu den besten Zeitfahrern gehören. Bilbao ist okay. Buitrago ist das halt Kolumbianer-Kletterer-Level im Zeitfahren. Und den mussten sie ja irgendwie mitschleppen. Von daher fand ich jetzt 42 Sekunden, war jetzt nicht berauschend, aber ich fand es noch nicht so tragisch. Und der Rest war, fand ich, ziemlich erwartbar insgesamt.
Ja, gehe ich mit. Dann lass uns zur vierten Etappe übergehen. Da haben wir wieder Highlights, wie beispielsweise Fahrer müssen sich Jacken anziehen.
Ausziehen.
Stimmt, ausziehen, nicht anziehen, ausziehen. Oh, der hat mir dann aber auch leid getan. Das ist, nee. Also, David Godu ist halt gestürzt und er wollte sich halt einfach die Jacke ausziehen und das war dann halt, das ist halt dann dumm gelaufen, ne?
Und er hat sich dabei, also ich glaube, er hat sich nicht, ich weiß nicht, ob er sich wirklich hart wehgetan hat dabei, aber er konnte danach auf jeden Fall nicht mehr so fahren, wie wir ihn gesehen haben, weil er wurde von Quentin Pache abgehängt am Berg, was ich sonst glaube ich, was ihm wahrscheinlich sonst nie passiert, nicht mal im Trainingslager oder sowas. Der war danach einfach ziemlich fertig und davor ist Quickstep Taktik, die Taktikfüchse haben zugeschlagen, aber in die falsche Richtung, ehrlicherweise, weil Luis Verwack ist losgefahren, nach so einer Kurve, hat sich einmal umgedreht, hat gesehen, Lukas Plapp ist dabei, an meinem Hinterrad, und dahinter ist eine Lücke. Und dann ist er erstmal weitergefahren. Und dann hat er sich irgendwann dazu entschieden, ich gehe jetzt aus der Führung, und hat dann, ich vermute mal, über den Teamfunk gehört, er soll da jetzt nicht mehr mitfahren, und dann hat er sich zurückfallen lassen, dann war Lukas Plapp auf einmal alleine, und Quickstep ist aber in der Gruppe dahinter auch nicht mehr weitergefahren, wie sie es davor gemacht haben am Anstieg, um halt für Evenepoel eine Attacke vorzubereiten, sondern haben das dann so Bora überlassen, die das so, ja, ich würde sagen, halbherzig mal übernommen haben für einen kurzen Zeitraum, aber jetzt auch nicht komplett krass durchgezogen haben. Und so hat Lukas Plapp bis zur Kuppe, glaube ich, 15 Sekunden Vorsprung gehabt oder sowas. Und Santiago Buitrago ist auch noch zu ihm hingesprungen, auf den hat auch keiner reagiert, was mich dann, also der kam dann auch wirklich einfach einmal aus dem Nichts in der TV-Übertragung. Man hat Plapp gesehen, man hat die Favoritengruppe kurz gesehen, dann hat man Godu gesehen, wie er gestürzt ist und dann natürlich in der französischen TV-Präsentation sehr präsent auf einmal war. Der hat da auch noch irgendwie 2-3 Agilisierfahrer mitgenommen, glaube ich. Von denen hat man nicht mehr so viel gesehen, weil David Godu ist halt Franzose und bei einem französischen Team, das ist wichtiger. Und dann war halt Buitrago auf einmal bei Plapp und dann sind die beiden weggefahren. Und dahinter gab es eine Favoritengruppe mit, wir waren da alles drin, ich glaube dreimal UAE, zwei oder dreimal Ineos und der Rest war ziemlich isoliert, außer Bora, die noch Vlasov und Roglic dabei hatten, wo Vlasov dann auch Helferdienste gemacht hat, was man jetzt nach seinen Aussagen im Vorfeld nicht unbedingt erwarten hätte können, aber er hat es getan. Und als dann UAE aber aufgehört hat zu fahren, hat sich auch die ganze Gruppe gedacht, ja, dann fahren wir jetzt auch nicht mehr, weil die haben die GC-Führung gerade mit Brandon McNulty müsste da im gelben Trikot gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Und dann ist der Vorsprung von Plapp und Buitrago einfach explodiert und die sind da mit irgendwie 40 Sekunden in den Schlussanstieg reingefahren, haben sich das nicht mehr nehmen lassen. Und Plapp hat das gelbe Trikot übernommen, Buitrago die Etappe gewonnen und dann hattest du, beziehungsweise das, was du vorhin angesprochen hast, hatten wir die ersten Remco-Schlagzeilen der Rundfahrt.
Wie hat das schon wieder so lange her? Was weißt du, kann ich noch genau erinnern, was er gesagt hatte?
Er hat gesagt, UAE Tactics were a bit crazy today und hat sich dann darüber aufgeregt, dass die nicht mehr weitergefahren sind mit Jay Wine, weil die ja eigentlich die ersten waren in der Gesamtwertung halt, und hat aber dabei halt komplett vernachlässigt, dass Quickstep selbst dafür gesorgt hat, dass Lucas Plaff da vorne weggefahren ist.
Das war auch direkt nach dem Rennen, das Interview, ne? Ja. Also diese Interviews von ihm kommen immer direkt nach dem Rennen. Das ist wirklich das ungefilterte Remco-Brain, was dann da durchkommt.
Ja, am Tag davor hat er ja auch Tim de Klerk, glaube ich, noch beleidigt gehabt in einem Interview, weil der irgendwie in der Kurve beim Teamzeitfahren sie abgeschnitten hat. Dafür hat er sich dann wieder entschuldigt, zwei Stunden später. Von daher war das eigentlich schon die zweite Remco-Schlagzeile.
Es war die zweite, deswegen, ich musste gerade eben so sortieren. Das war die zweite, weil bei Tim de Klerk hat er sich dann auch auf Twitter entschuldigt und auf Instagram entschuldigt, und dann wurden auf Instagram Herzchen ausgetauscht und sowas. Ich sag dir, der hätte auch den Tirreno-Parcours interessant gemacht. Egal was es ist, er hätte auf jeden Fall. Ja. Und also er hatte ja grundsätzlich nicht Unrecht mit dem Hinweis auf Team UAE. Aber naja. Viele kritisieren ihn ja. Also ich sag dir, irgendwann, wenn Remco alt ist, dann wird er TV-Analyst. Und es wird immer richtig spicy werden. Es wird richtig spicy werden. Dann wird er TV-Analyst, so beim belgischen Fernsehen. Und dann ist es nicht mehr so hier easygoing Tom Dumoulin und sowas, sondern es wird richtig spicy Remco-Takes geben.
Kann er bitte, und
ich freue mich auch
bei jetzt schon Eurosport darauf. Philipp Gilbert ablösen?
ja. Also findest du das schlimm, dass er dir, ich kann ja erstmal meine Sicht auf die Hinsicht sagen. Also es gibt ja viele Leute, die ihn dann immer so groß kritisieren und er ist so unsportlich und so weiter. Und also ich persönlich finde jetzt Remco nicht schlimm. Also mittlerweile kennt man seinen Modus operandi, ja, und der sagt halt nach dem Rennen wahrscheinlich noch mit keine Ahnung wie viel Adrenalin im Körper irgendwas. Und manchmal ist das recht sinnvoll, was er sagt, manchmal ist es nicht so sinnvoll, was er sagt, und manchmal ist es halt auch vielleicht über den Bug hinausgeschossen. Aber mittlerweile kennt das ja jeder. Und wenn nicht jedes Outlet das auch wirklich auf die Waagschale, auf die goldene Waagschale legen würde. Also wenn jetzt Roglic auf einmal reden würde, der ist ja sonst immer sehr einsilbig und so weiter, würde ich ja sagen, okay, das ist eine Schlagzeile wert, sonst macht er ja immer ein, zweisilbige Antworten oder sowas. Aber jeder weiß, dass Remco nach dem Rennen, wenn du dem Mikrofon vor den Mund hältst, da sagt er halt irgendwas, so, was ihm gerade so, der erste Gedanke, der ihm auf der Zunge liegt und so. Und könnte man das vielleicht cleverer machen? Bestimmt könnte man das cleverer machen, aber wir haben alle, also das hat doch jeder mitbekommen, das ist halt Remco. Also deswegen muss man sich da auch irgendwie nicht mehr dreimal drüber aufregen. Das ist halt eher so, keine Ahnung, vielleicht, naja, wie siehst du das?
Ich finde das ehrlicherweise auch nicht wirklich schlimm. Und ich glaube, also das Einzige, was Quickstep dagegen machen könnte, ist wahrscheinlich wirklich so ein 15-Minuten-Interview-Verbot nach dem Rennen. Dass sie ihn so in so eine einmal kurz in die Eistonne setzen, damit er abkühlt, und dann erst Interviews geben lassen. Ja. Aber sonst, ich finde es jetzt auch wichtig, also er sagt da jetzt normalerweise auch nichts wirklich Schlimmes. Ich meine, da hat er jetzt Tim de Klerk beleidigt, da hat er es dann selbst gemerkt, dass es zu viel war. Aber sonst kommt da jetzt ja auch nichts wirklich Schlimmes dabei heraus, dass er sich dann über UAE aufregt. Das ist ja an sich nichts Verwerfliches, so, dass es halt passiert. Und es war vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig, weil sie selbst dafür verantwortlich waren letztendlich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ich finde es dann eher lustig, als dass ich es irgendwie schlimm fände, dass er sowas macht. Und deshalb habe ich kein großes Problem damit, sondern finde es eigentlich eher cool, dass er solche Interviews gibt, wo er dann auch aus seiner Sicht ehrlich spricht.
Es ist halt auch mal nett, jemanden zu haben, der mehr sagt als ja, harte Beine oder gute Beine oder das Jahr war ein anstrengendes Rennen and hard race tomorrow will go again. Also das ist ja irgendwie so der Standardspruch von jedem Fahrer. Und Ja, also da finde ich es auch mal ganz angenehm, dass es auch jemanden gibt, der in der Tat mal was erzählt. Also das ist ja, also ich verstehe die Fahrer. Ich glaube, ich würde das auch einfach, ich hätte nach dem Rennen auch keinen Bock, große Interviews zu geben, würde so einen Standardspruch von mir geben. Nicht, dass mich irgendjemand, wenn ich nicht in die Verlegenheit komme, irgendjemandem irgendwann ein Interview zu geben. Aber, also ich verstehe die da, aber ich finde es halt auch eigentlich ganz angenehm, dass jemand mal tatsächlich was erzählt. Also. Und es heißt doch immer so, oh, diese ganzen langweiligen Antworten, wir wollen mehr
Wir
Spice
brauchen mehr
im
Typen im
Radsport
Radsport,
haben, wir
Lena.
wollen mehr Feuer. Mehr Typen im Radsport. Ja, stimmt, Typen. Ich hab den Duktus vergessen, Entschuldigung. Ja, also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wenn Remco die Renault gefahren wäre, dann wäre es ja auch lustiger gewesen. Deswegen. Also, bei dem wird auch immer alles auf die Waagschale gelegt. Wirklich. Ja, genau. Fünfte Etappe. Da hatten wir wieder einen Sprint. Ja, wurde versucht zu verhindern. Ein paar Sprinter wurden distanziert, weil es war ja ein bisschen hügelig. Das war aber letztlich relativ wenig erfolgreich. Und ja, Olaf Koy hat seinen zweiten Sieg genommen, wieder vor Mats Pedersen. Und Ackermann war auf Platz 3, glaube ich, ne?
Ja. Ackermann war auf
Genau.
Platz 3, Sam
Ja.
Bennett war auf Platz 4. Das war so ein bisschen Revival der ehemaligen Top-Sprinter, die beide in dem Sprint eigentlich ganz gut aussahen. Und Ackermann sieht seitdem auch wirklich deutlich besser aus. Der war auch bei Nokere Kurse diese Woche dann nochmal auf Platz 4. Also da sieht es wirklich so aus, als könnte er so langsam in sowas wie eine Form kommen. Und bei Sam Bennett fand ich beeindruckend im gesamten Verlauf von Paris-Nizza, wie gut er bergauf gefahren ist. Weil da war er wirklich gut. In den Sprints hat halt noch, da fehlt ihm noch irgendwie dieser letzte Kick, den er auch bei Bora in den letzten 2 Jahren hatte. Von daher glaube ich, dass das vielleicht noch kommen kann. Und irgendwie das gerade auf Kosten dieser Bergform geht, weil die sieht, finde ich, besser aus, als wir sie von ihm eigentlich je gesehen haben. Weil der war da
Gewohnt
wirklich
sind.
teilweise lange
Ja.
dabei in den Finals.
Also ich würde es beiden richtig gönnen, sowohl Sam Bennett als auch Ackermann. Also würde mich freuen, wenn ihr dieses Jahr wieder, vielleicht, wenn es auch nicht ganz zu alten Würden wieder zurückkommt, aber wenigstens wieder ein paar schöne Siege einfahren können. Würde mich für beide richtig, richtig freuen. Aber genug von den Sprintern. Gehen wir zur sechsten Etappe. Und da haben wir den guten Jorgensen, den wir niemals vergessen würden. Und an der letzten Steigung hat er halt einfach mal eine Attacke gesetzt und plötzlich ging die Lücke auf. Und es war eine sehr große Lücke. Und es sind anfangs nur Skelmose und Brandon McNulty mitgegangen. Und Bora und Quickstep haben ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt.
Ja, ich würde, also anfangs ist ja gar keiner mitgegangen, weil er das zu einem Zeitpunkt gesetzt hat, wo einfach gar keiner
Zeitpunkt gesetzt hat, wo einfach gar
Lust
keiner.
hatte mitzugehen, beziehungsweise halt einfach nicht mitgegangen ist, weil das ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war, wo sie Roglic gerade eingeholt hatten, der dann mit Vorsprung in den Anstieg reingefahren ist. Dann ist Jorgensen eben drüber, ist keiner mitgegangen, dann kam irgendwann Skelmose und McNulty und Remco hat es ja danach auch gesagt, es war ein Fehler, dann nicht spätestens bei den beiden mitzugehen, weil er die Beine dazu gehabt hätte, was ich auch, ich glaube es ihm auch ehrlicherweise, weil er danach extrem viel Führungsarbeit gemacht in der Verfolgergruppe. Es hat halt nur dann einfach nicht mehr viel geholfen, weil Bora dann irgendwann auch mit Vlasov freigegangen ist, aber gegen die drei da vorne, die ja wirklich auch alle drei gute Zeitfahrer sind, war dann halt einfach mit zwei, drei Leuten, die hinten halt nicht voll durchfahren, gegen drei, die vorne voll fahren. Das hat man dann in der Abfahrt mehr und mehr gesehen, dass sich das halt einfach nicht ausgeht und der Abstand ist bis auf eine Minute oder sowas, glaube ich, hochgeschnellt. Ist dann am Ende noch mal ein bisschen runtergekommen, weil Skelmose auf den letzten Kilometern halt keine Führung mehr gefahren ist, weil dann der Gesamtwertung das absurd schlechte Zeitfahren von Lidl Trek halt Rückstand hatte. Und dann hat er sie halt im Sprint komplett abgekocht, was er, glaube ich, auch gemacht hätte, wenn er mitgefahren wäre, weil er halt einfach der klar stärkste Sprinter von den drei ist. Aber dadurch war es dann halt nochmal krasser und so sind dann halt alle relativ glücklich rausgegangen, weil McNulty das gelbe Trikot übernommen hat von Plapp, der das ja zu dem Zeitpunkt noch hatte. Jorgensen hat halt wieder einen großen Teil seines Rückstands aus dem Teamzeitfahren auf die anderen alle gut gemacht. Und Skelmose hat halt eben seinen Etappensieg, den er auch gejagt hat, weil er in der Gesamtwertung zu dem Zeitpunkt relativ wenige Aussichten hatte, noch irgendwas auszurichten. Und halt die großen Verlierer waren, wie du gesagt hast, Bora und Quickstep eigentlich. Und Ineos kann man da vielleicht noch dazu zählen, wenn man die reingerechnet hat. Aber Carlos Rodriguez war weit weg von der Form, die wir von ihm schon gesehen haben. Und Bernal ist halt noch auf dem Weg zurück, auch wenn er da schon relativ weit ist, wie du vorhin gesagt hast. Aber er ist halt noch nicht ganz, ganz zurück auf dem alten Level. Und dann finde ich, dass Ineos da auch nicht zu den absoluten Verlierern zu zählen ist insgesamt, sondern wirklich Bora und Quickstep an dem Tag relativ viel verspielt haben von dem, was dann später noch gekommen ist.
Bin ich bei dir. Ich finde das ein bisschen tragisch komisch. Wir haben das jetzt das zweite Mal gesehen, dass halt Jorgensen einfach weggefahren ist. Also bei Omloop hatten wir ja auch die Situation, so, wo er halt einfach mal weggefahren ist und so. Also da ist es ja auch alles letztlich wieder zusammengekommen und es ist, sag mal, für andere Parteien positiv ausgegangen. Aber wir hatten das hier halt wieder gehabt. So, und auch wieder mit derselben Person. Und hier ist es halt dann zu seinen Gunsten ausgegangen. Also finde ich recht interessant, ob da vielleicht noch so ein Unterschätzen vorherrscht oder so. Es ist ja nur, also ich mache jetzt Anführungszeichen, nur Jorgensen oder was ist, also der Gedanke dahinter, also das ist halt schon krass.
Bei Omloop war es halt noch die Situation, dass sie zu dritt waren und die anderen beiden Optionen halt Wout van Aert und Christoph Laporte waren und sich der Rest der Gruppe vielleicht wirklich aussuchen musste, wem sie nicht hinterherfahren und dass dann da die Wart auf Jorgensen fällt, finde ich noch verständlich, aber hier, es war ja nicht so, dass...
Du hast keine Entschuldigung.
Es war ja nicht so, dass irgendwie 500 Attacken geflogen werden und sie mussten zu allen antworten und jeder, aber es hätte ja irgendeiner reagieren können. Es hat ja wirklich keiner reagiert, als Jorgensen losgefahren ist, zu dem Zeitpunkt, als sie Roglic da eingeholt haben. Und ich glaube nicht, dass alle so hart am Anschlag waren, um dann mitfahren zu können, sondern ich glaube, sie haben halt einfach wirklich, wie du gesagt hast, entweder ihn unterschätzt oder halt wirklich gedacht, sie springen das nachher nochmal zu und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und wen wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist Buitrago, der auf der Etappe in so einer ansteigenden Kurve gestürzt ist und dann insgesamt durch einen Radwechsel, den er dann auch noch machen musste, weil er das Rad von Bilbao nicht nehmen wollte, der es ihm nur noch angeboten hat, das hat man in der Kamera gehört, aber das wollte er zuerst nicht. Und dann später musste er es dann doch wechseln und er hat insgesamt 2,5 Minuten verloren auf der Etappe und war dann raus aus der Gesamtwertung, wo er davor durch seinen Etappensieg auch wieder sich reingefahren hatte. Das war ein bisschen tragisch. Und sonst haben wir die Etappe, glaube ich, auch durch. Das müsste auch der letzte Tag von Harold Terada als starker GC-Fahrer gewesen sein.
Die siebte Etappe wurde dann, wie tatsächlich schon zu Beginn der Woche prophezeit, verkürzt aufgrund von starkem Schneefall. Und die Entscheidung war halt letztlich einfach der letzte Berg, der letzte Schlussanstieg. Und dadurch, dass man eigentlich nur 100 Kilometer hatte bis zum Ziel, konnte man da auch schön alles reinlegen und reinsetzen. Und an dem Tag war halt der stärkste Mann, nicht nur bei Bora, sondern in dem Rennen, Sascha Vlasov. Ja. Manche sagen ja, er wäre kein guter Bergfahrer. Hier hat er mal diese Leute Lügen gestraft. Nee, aber da wurden auch bei Bora irgendwo, ich sag mal, Karten. Also Vlasov hat seinen Worten Taten folgen lassen irgendwo, sage ich jetzt mal. Also er wird ja immer ganz gerne mehr in den internationalen Medien als in den deutschen kritisiert oder auch von, ich sag mal, internationalen Fans, so die immer, wie ich eben schon angedeutet habe, vielleicht ein bisschen belachen und so weiter. Aber also hier hat er sich... Ich hätte nicht gedacht, dass er so eine gute Form hatte tatsächlich. Das hätte ich nicht erwartet. Also man konnte schon sehen, dass er gut in Form war, ja. Aber dass er auch Remco abhängt und dann sich in Solosieg einfängt direkt am Berg, hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Ja, es war das perfekte Timing auch für seine Attacke. Da 4 Kilometer vom Ziel, das war halt ein Konter zu Remco, der das davor einmal probiert hatte. Und er war halt auch, dadurch, dass er die zweite Option von Bora war, hat er halt nicht die kompletten Fokus gehabt. Und das haben sich immer noch Leute auf Primož Roglič konzentriert, der halt aber einfach nicht die Form hatte, was sich dann auch am Tag danach nochmal gezeigt hat. Und dadurch hat er eben diesen Freiraum kurz bekommen und den hat er dann aber auch wirklich verteidigen können, nachdem Remco dann nochmal angetreten ist und dann auch dahinter ja alle gefahren sind, weil Jürgensen dann noch McNulty auf Abstand halten musste. Und da hat sich dann auch dahinter schon angedeutet, was dann am nächsten Tag gekommen ist, dass Jürgensen einfach besser ist als McNulty im Kampf um den Gesamtsieg. Der hat ihm da, glaube ich, schon 20 Sekunden, 15, irgendwas in dem Rahmen abgenommen, sodass es dann wirklich nur noch 4 Sekunden Abstand waren zwischen den beiden vorm Schlusstag. Und das war dann der traditionelle Schlusstag von Paris-Nizza, auch mit einer kleinen Änderung, weil sie diesmal nicht den Col des letzten Anstieg hochgefahren sind, sondern einen anderen, aber an sich die Charakteristik war gleich. Wie
inklusive der angsteinflößenden Abfahrt mit irgendwelchen Verkehrsschildern, wo man sich jedes Jahr aufs Neue einen halben Herzinfarkt bekommt, wenn man sich denkt, fuck, da crasht gleich jemand. Jedes Jahr. Also mir geht es wirklich tatsächlich so, jedes Jahr in dieser Nizza-Abfahrt und da ist so eine Verkehrsinsel oder zwei, die sind direkt hintereinander und jedes Jahr bekomme ich da einen halben Herzinfarkt, weil die halt so für die Zuschauer aus dem Nichts auftauchen. Und die sind noch nicht mal ordentlich irgendwie so in Polsterfolie oder sowas eingepackt. Manchmal werden die dann schön wenigstens eingepackt, das solltest du doch dagegen fahren, dass du halt nicht direkt gegen ein Metallschild mit 80 Sachen oder so fährst, sondern halt gegen irgendeine Polsterfolie. Aber das waren die hier auch nicht. Naja. Aber ja, Remco hat dann Remco-Dinge gemacht, weil wenn es nicht so läuft im GC, will er wenigstens einen Etappensieg haben. Und das hat er an dem Tag mehr als deutlich bewiesen, weil er einfach dreimal attackiert hatte. Also was nicht durch cleveren Angriff gelöst werden kann, kann halt einfach durch Beinstärke gelöst werden. Und da hat er sich halt dann einfach mit Jürgensen abgesetzt. Und Vlasov hat wieder seine gute Form bewiesen und konnte dann halt mit ein wenig Abstand später dann noch hinzustoßen. Und und in der Abfahrt haben sie auch ordentlich ihre Verfolger auf Abstand gehalten. Und insbesondere McNulty und Skelmose, die es auch noch versucht hatten, konnten nicht mit dazukommen.
Ja, die beiden waren an dem Anstieg, also McNulty ist, glaube ich, wirklich explodiert an dem Anstieg, weil der hat versucht mitzufahren, hat dann nicht mithalten können, hat ja noch Vlasov auf dem Hinterrad, der dann an ihm vorbeigesprungen ist nach vorne. Und als er dann wieder in der Gruppe war, logischerweise ist nur Skelmose mit ihm mitgefahren, weil der sein Podium verteidigen wollte, das durch Vlasov so ein bisschen in Gefahr gekommen ist. Letztendlich hat er das dadurch nicht verloren, sondern halt, weil Remco noch an die Fabrik gezogen ist. Aber und McNulty hat er halt nicht abhängen können. Das wäre seine Option noch gewesen, dann auf Platz 3 zu kommen. Das hat er nicht geschafft. Und die beiden waren die einzigen in dieser Verfolggruppe. Ich weiß gar nicht, wer da noch drin war. Roglic war auf jeden Fall noch dabei, der halt eben Vlasov vorne hatte. Ich glaube, Keldermann war auch eine Zeit lang dabei. Der ist in der letzten Kurve dann übrigens noch gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen.
Was?
Was man nicht, ja, das war in der Übertragung nicht mehr zu sehen, aber der ist in der letzten Kurve vom Ziel gestürzt, hat sich das Schlüsselbein dabei gebrochen und fällt jetzt erstmal aus fürs Höhentrainingslager, was geplant war. Und diese Gruppe hatte halt, ich fand schon auf der Coupe hat man gesehen, von der Côte de Paix hieß der Anstieg ja, dass das nichts mehr werden wird, weil die waren halt tot und die da drei da vorne waren halt einfach stärker und auch wenn dann nur Evenepoel und Jürgensen durchgefahren sind, hat man ja im Rest der Woche schon gesehen gehabt, dass die beiden auch stärker sind als der Rest, der da hinten fährt am Berg und so hat sich das dann auch dadurch, dass die dahinter dann auch noch uneinig waren zwischendurch, wer da jetzt mitfahren sollen, wer nicht. Die haben sich in der Abfahrt einmal kurz komplett zerlegt und sind da alle einzeln gefahren, bevor sie dann wieder zusammengerollt sind. Das hat es dann nicht besser gemacht, aber der Anstieg ist zwischendurch auf 3 Minuten oder sowas angewachsen. Da kam sogar noch eine Gruppe um Bernal und sowas zurück, die in irgendeiner Abfahrt zum Anfang der Etappe mal abgehängt wurden und den ganzen Tag nur hinterhergefahren sind. Da war Felix Gall drin, da war Egan Bernal drin. Ich glaube, die wurden dann auch wieder abgehängt, weil auf einmal waren wieder Skelmos und McNulty zu zweit die ersten Verfolger. Nach der letzten Steigung, das hat man dann nicht mehr in der TV-Übertragung gesehen, weil die sich logischerweise auf vorne konzentriert hat. Aber an sich fand ich das dann, nach dem, was man in der Woche davor gesehen hat, gar nicht mehr so überraschend, wie die Etappe am Ende verlaufen ist, dass halt Evenepoel und Jürgensen da vorne wegfahren. Vlasov war halt so ein bisschen der Überraschungsfaktor, der dann an der letzten Steigung auch nicht mehr ganz mithalten konnte und auf Platz 3 gefahren ist. Und sonst, hast du was anderes erwartet gehabt vor dem Tag?
Nö. Es hatte sich ja wirklich in den Tagen davor schon relativ gut, ich sag mal, abgebildet. Und ja, am Ende war jetzt ja auch, ich sag mal, der Sieg und so weiter abgesprochen. Also sie haben ja wirklich gut zu, ich glaube, sie haben es danach auch zugegeben oder nicht zugegeben. Da gab es auch schon wieder einen Mini-Remco-Skandal, der kein Skandal war. Und ja, genau. Also Remco ist halt dann, hat halt den Etappensieg bekommen und die haben gut zusammengearbeitet. Jürgensen hat das GC bekommen. Das sind halt ja, Standard halt, also so, ich sag mal, typisches Radsport-Absprache. Ja. Das war Paris-Nizza.
Das Rennen zur Sonne. Du musst es auch noch einmal
Das
sagen.
Rennen.
Wenn du vorhin schon
Das
Fernfahrt
Rennen zur
gesagt hast,
Sonne.
dann musst du das auch einmal so sagen.
Natürlich, das Rennen zur Sonne. Böse Geister haben schon gesagt, dass der Wechsel von Roglic zu Bora schlecht sei und so weiter. Und dann die Slowenien Twitter-Stans haben Tagesschau-Artikel in DeepL übersetzen lassen, um zu sehen, was Rolf Aldag dazu sagt. Und es war also es ist ein bisschen entertaining und so weiter. Also ich verfolge das ja immer so ein bisschen von der Seitenlinie und sowas, aber es gibt da wirklich so einen Hardcore-Kern Roglic-Fans und also nicht alle davon sind Slowenen, aber manche sind Slowenen. Und ja, die haben dann die Rolf Aldag-Interviews bei Radsportnet und bei der Tagesschau übersetzen lassen auf Englisch und auf Slowenisch. Und da wurde es analysiert. Und ja, Roglic war kalt.
Ja, also ich muss, also ich fand es ehrlicherweise überraschend, wie hart danach über Roglic geredet wurde, weil, also klar, er war weit weg von der Form, wie wir Peak Roglic erwarten, aber ich fand es gar nicht so krass viel schlechter als letztes Jahr zum Saisonstart, weil, also es war schlechter, aber letztes Jahr bei Tirreno, wenn wir uns daran zurückerinnern, das war sein erstes Rennen damals, da war er auch weit weg von der Topform. Er hat trotzdem noch drei Etappen gewonnen und die Gesamtwertung. Das lag aber erstens daran, dass die Konkurrenz dort einfach viel schlechter war als jetzt bei Paris-Nizza. Und dazu waren die Etappen auch viel besser darauf ausgelegt, da in einer nicht so guten Form trotzdem noch gewinnen zu können, weil er am Ende einfach nur seinen Sprint haben musste. Und dann hat er diese komische Gegenwind-Bergankunft gewonnen, wo halt einfach keiner attackieren konnte, weil es Gegenwind gab. Und er dann am Ende den Sprint gewonnen hat. Er hat diesen einen Puncheur-Tag gewonnen im Sprint und diese Hügel-Mauer-Etappe, wo es halt an allen drei Tagen nicht die Option gab, für starke Kletterer sich absetzen zu können. Und das war jetzt halt bei Paris-Nizza komplett anders. Und dann fand ich die Form an sich, ich fand es nicht so viel schlimmer als letztes Jahr. Und ich erwarte deshalb auch eigentlich, dass er dann halt, wenn es zur Tour geht, was Primoz Roglic halt wirklich kann. Er kann halt peaken zu dem richtigen Zeitpunkt und ich erwarte eigentlich, dass er da dann halt wieder in Topform am Start steht und die dann halt vielleicht auch schon bei der Dauphiné davor zeigt. Und ich hätte jetzt nicht, ich hätte auch nicht unbedingt erwartet, dass er jetzt Paris-Nizza direkt gewinnt, ehrlicherweise, sondern das, was er da jetzt gezeigt hat, war unter den Erwartungen, aber ich fand es gar nicht so dramatisch weit drunter.
Ich glaube, diese Analyse ist zu tief und macht zu viel Kontext hinein, als die üblichen Schlagzeilen das so wollen. Weil es ist doch eine viel bessere Schlagzeile zu schreiben, dass Bora Roglic jetzt auf einmal schlecht ist, als festzustellen, dass Primož halt immer so ein bisschen langsamer in die Saison startet und dann den Formaufbau macht. Das hört sich nicht so atemberaubend an. Wenn man dann noch ein bisschen Bora-Drama reinschreiben kann mit Sascha Vlasov, ist es doch umso besser. Und dann kann man direkt nochmal einen Schwenk zu Kian Uyteblux machen und den irgendwelchen und wie ausländische Fahrer beim deutschen Team Bora behandelt werden. Und dann ist man wieder bei Jumbo und dann ist man wieder bei Jorgensen. Und schon hat man einen komischen Kreis, der viele Ausbuchtungen und eigentlich keinen logischen Zusammenhang hat gemacht. Und der Artikel ist schon halb geschrieben. Ja. Was ich sagen will, ich schließe mich deiner Analyse da an. Also ich fand das jetzt auch nicht, ich fand das, der Parcours hat halt auch in dem Sinne Roglic nicht so gelegen. Es ist früh, er mag es eigentlich wärmer, er mag die Sprints und so weiter. Und das war halt jetzt so in dem Sinne noch nicht das Rennen, wo er dominieren muss oder kann und so weiter. Und ich würde jetzt erstmal sagen, einfach mal die Füße stillhalten und gucken, wie sich das halt von der Form her entwickelt. Ja.
Lass ihn erstmal wieder 2 Monate auf seinen
Ich fand auch,
Vulkan
dass
gehen und wenn er
ein
dann wieder runterkommt, dann können wir wieder gucken.
Da ist wenigstens warm. Da ist wenigstens warm. Nein, aber ich fand auch das Interview von Aldag, der wurde dann ja später auch da dazu befragt, weil natürlich dann die deutschen Radsportfans auch besorgt waren, dass der grandiose Wechsel mit dem vielen Geld nicht so gut funktioniert hatte und so weiter. Ich habe leichte Bundesliga-Vibes bekommen, so ein bisschen, wenn der sagenumwobene Stürmer, den man für viel Geld eingekauft hat, plötzlich keine Tore schießt. Ungefähr so hat sich es angefühlt. Und ja, und Rolf Aldag hat das in seiner Rolf-Aldag-Art relativ gut eingeordnet und sagt, ja, man muss halt gucken, woran hat es gelegen. Und solange man ja die Gründe dafür findet, ist doch alles gut und daraus schließen kann, was man verbessern kann und wo man noch Potenzial hat, sich da weiterentwickelt. Das Einzige, was auch wirklich schlimm wäre, wenn man nicht wüsste, warum Dinge entstehen und wie sie halt passieren. Und wir sind froh, dass Primož bei der einen Etappe heil runtergekommen ist, weil der ist halt halb erfroren, also scheinbar ist er wirklich fast halb erfroren und konnte kaum die Bremshebel bedienen in der Abfahrt. Von daher gut, dass er nicht gestürzt ist, weil scheinbar das Teamauto irgendwie nicht nach vorne kam und dann war keine Jacke da und hatte ich irgendein Bora-Fahrer auch eine Jacke Taxi? Oder bin ich da gerade was am Verwechseln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, anscheinend hatte der keine Jacke, der Mann, und dann war ihm halt kalt. Kann ich verstehen? Ich bin beim Cyclocross-Kommissarieren auch bald erfroren. Ja. Und damit zurück nach Italien, Milano Sanremo. Wie sind eigentlich die Wetterprognosen?
So, das ist eine gute Frage, das weiß
Also
ich auch nicht.
für Sanremo. Für
Aber ich
Sanremo
kümmere mich
muss ich noch
natürlich
gar
nur
nicht
um die
gucken.
wichtigen Rennen an diesem Wochenende, die beiden Coupe de France-Rennen. Da ist Sanremo nicht.
Man müsste eigentlich die Coupe de France Rennen so zeitlich terminieren, dass man die in die 7 Stunden Sanremo legt. Dann hätte man Zeit, beide Rennen zu gucken und auch noch das Sanremo-Finale. Es würde sich nicht ausschließen. Es würde sich ausgeben. Es passt perfekt. Genau. Du kannst ja mal erzählen, wer so alles antritt und ich gucke mal, wie das Wetter bei Milano Sanremo wird.
Ja, also.
Weil wir unsere Recherchenaufgaben hat natürlich nur der Brian gemacht und die Lena hat nicht geguckt, wie das Wetter wird.
Wir können ja mal so ein paar Favoritenteams durchgehen. Sollen wir von oben oder von unten anfangen?
Wie du magst.
Ich glaube, dann fangen wir einmal von unten an, um dann am Ende nur noch kurz über die oben zu reden. Also so ein paar Außenseiterkandidaten, die ich mir vielleicht noch aufgeschrieben hätte, wären unter anderem die französischen Teams. Arche Désert und Groupama FDJ, die haben mit Benoît Cosnefroid und Laurens Piffy zwei Leute dabei, die jetzt in den ersten Rennen schon wirklich gut aussahen. Also Piffy war extrem stark beim Opening Weekend, bei Köhne-Brüssel-Köhne unter anderem. War jetzt ja auch bei Paris-Nizza wieder sehr gut dabei. Das ist einer der sprintstarken Fahrer, bei dem ich mir noch irgendwie vorstellen kann, dass er unter den ersten 15, 20 Personen über den Porto drüber kommt. Und wenn es dann tatsächlich zusammenlaufen sollte, was ich jetzt, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, aber dann vielleicht in der Gruppe dahinter irgendwie um Platz 5, 6 oder sowas sprinten kann. Das kann ich mir bei Piffy tatsächlich vorstellen. Bei Cosnefroid haben wir schon gesehen, dass er am Poggio weit vorne mitfahren kann. Der ist vor 2 Jahren, glaube ich, da wirklich weit vorne dabei gewesen, in der Abfahrt gestürzt. Und der war jetzt auch bisher in der ganz guten Form. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der da wirklich relativ weit vorne drüber fährt. So ähnlich hätte ich auch Astana eingeschätzt, unser aller Lieblingsteam. Wobei ich wirklich glaube, dass sie dieses Mal eine Chance haben, relativ weit vorne reinzufahren mit Simone Velasco und Christian Scaroni, weil die beide sehr stark aussehen. Also Scaroni noch mehr, der war bei der Algarve einer der, weiß ich nicht, 5 stärksten Fahrer im ganzen Rennen. Und war jetzt auch bei Paris-Nizza, da hat er auf das Bergtrikot abgesehen und hat sich damit Burgodeau einen Kampf für die Geschichtsbücher geliefert und am Ende hat keiner von beiden gewonnen. Aber es war sehr entertaining, die beiden im Kampf ums Bergtrikot zu sehen. Und ich würde es tatsächlich Velasco und Scaroni zutrauen, auch in die Top 10 reinzufahren. Beim Rest weiß ich nicht. Also Luzenko vom Profil her vielleicht, aber der sieht jetzt wirklich nicht gut aus bisher. Und Kees Bol wäre vielleicht so eine Art Joker, falls er das weit drüber schafft, aber dafür ist er, glaube ich, nicht bergfest genug, ehrlicherweise. Hättest du sonst noch irgendjemanden in dieser Kategorie von Teams reingeworfen?
Nö, trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe auch nach dem Wetter geguckt. Also der Grund, warum ich nach dem Wetter geguckt habe, ist, also alle wollen immer ein schlechtes Wetter Paris-Roubaix haben, nachdem wir das einmal im Herbst sehen konnten. Aber tatsächlich wesentlich interessanter kann durchaus ein schlechtes Wetter Milano-San Remo sein, weil San Remo ist eigentlich immer ein relativ, naja, no, also es ist halt Milano-San Remo, ne? Es ist halt eigentlich immer dasselbe Rennen. Und die große Ausnahme kann hier in der Tat das Wetter machen. Wenn das Wetter sehr schlecht ist oder die Winde sehr komisch sind, dann können interessant und der Rennverlauf halt einfach schwierig ist oder unwägbar ist, dann können in der Tat bei dem Rennen interessante Dinge passieren. Also ich erinnere da an 2013 oder ich erinnere auch an das letzte Mal, was jedes Jahr, wenn Tadej Pogacar antritt, auch wieder genannt wird, die Cipressa-Attacke und so weiter. Also diese legendären Dinge, wo immer noch drüber geredet wird, da hat San Remo immer schlechtes Wetter gehabt und deswegen, ja, aber es ist gutes Wetter predicted. Also sorry, Tade.
Schade.
Schade.
Aber wir werden trotzdem über die Presseattacke hören.
Wenn wir über Tade reden, werden wir über die Cipressa reden.
Sollen wir zur nächsten Kategorie an Teams kommen? Ich weiß nicht, ob wir Anton Mache mit Binyam Girmay, ob ich die noch in die Kategorie davor zählen würde, weil an sich braucht er eigentlich das gleiche wie Piffy. Er braucht halt einen Sprint von 10, 15 Fahrern, wenn er gewinnen will. Und sonst könnte, also ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich zutraue, als fünfter, sechster Fahrer über den Porto drüber zu fahren oder ob das nicht zu schwer wird für ihn, ehrlicherweise. Aber sie.
Habe ich jetzt dieses Jahr noch nicht das gesehen, dass ich ihm das zutrauen würde.
Ja, das Team ist halt auf ihn ausgerichtet. Ich glaube, sie haben keinen Plan B, ehrlicherweise. Aber ich kann es mir auch aktuell nur schwer vorstellen. Bei wem ich es mir besser vorstellen kann, ist tatsächlich Alberto Bettiol, weil der bei Mailand Turin extrem stark war und ich glaube nicht, dass diese Form jetzt innerhalb von einer halben Woche hier weg ist. Auch wenn Alberto Bettiol einer der Fahrer ist, dem ich zutrauen würde, seine Form innerhalb von einem Tag zu verlieren, um sie dann am nächsten Tag wieder im Gruppetto zu fahren. Also das ist, ich glaube, da gehört Alberto Bettiol zu den Fahrern, wo das am wahrscheinlichsten ist, dass sowas passiert. Aber so wie er bei Milan Turin aufgetreten ist, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er einer der stärksten Fahrer ist, die da über den Poggio fahren. Und dann ist er in einem Sprint zumindest mal nicht zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass er jetzt gegen die besten Fahrer da wie Van der Poel unbedingt mithalten kann, aber so in Podiumregionen, wenn alles gut läuft, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Bettiol fahren kann. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Doch, doch, ich finde ihn nur sehr unbeständig. Also wie du es gesagt hast, also ja, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir ihn halt auch nicht sehen. Das ist so eine. Ja, schwierig. Aber San Remo ist auch eigentlich das. Also in den letzten Jahren haben zwar sehr viele Favoriten immer gewonnen, aber San Remo ist eigentlich auch ein Rennen, wo halt so ein. Was eigentlich auch so. Wo es mich nicht wundern würde, wenn es dann Bettiol doch machen würde. Also ja, ich gehe, ich, ja, was ich sagen würde, ich gehe eigentlich mit deiner Analyse.
Was sagst
Aber Alberto Bettiol hat mich so häufig, hat mein Herz so häufig enttäuscht, dass ich mich darauf verlassen will, dass er das macht. Deswegen.
Was machen wir mit Jaco Alula? Das kannst du jetzt mal übernehmen.
Oh. Ja, also der Kapitän ist natürlich Michael Matthews. Und Michael Matthews in Topform, geht mit über den Poggio und hat mit einem der besten Sprints.
Aber Michael Matthews
Aber
ist nicht in Topform, glaube ich.
ja, richtig, das glaube ich nämlich auch nicht. Also das habe ich nicht so bisher gesehen dieses Jahr.
Aber es,
Deswegen.
also was wir heute gelesen haben, fand ich dann in dem Sinne wieder sehr überraschend, weil ich meine, dass Michael Matthews davon redet, dass es sein Lieblingsrennen ist. Ich glaube, das erzählt er jedes Jahr wirklich. Aber dass Lukas Plapp da jetzt auch in einem Interview, ich glaube bei GCN, deutlich gesagt hat, dass sie einfach alles auf Matthews setzen, fand ich überraschend, weil sie hätten es, also mit Plapp haben sie eigentlich jemanden, der sowas rein theoretisch auch haben machen könnte. Und irgendwie scheinen sie ja sicher zu sein, dass Matthews es schaffen kann. Ich meine, sie haben einen Nachteil, weil Caleb Ewan ist krankheitsbedingt nicht dabei. Von dem wissen wir ja, wenn er einen Berg auf dieser ganzen Welt schnell hochfahren kann, dann ist es der
Mann
Poggio.
ist der Poggio. Dieser Mann ist dafür geboren, den Poggio schnell hochzufahren.
Das ist bitter natürlich für sie, weil damit haben sie ihren zweiten Joker so in der Hinterhand, den haben sie jetzt nicht mehr. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, Michael Matthews ist nicht in der Form, um da vorne mitzufahren. Auch wenn das eigentlich in Top verwirklicht könnte.
Ja. Ich vertraue da eher auf Mats Pedersen.
Auf Mats Pedersen vertraue ich sowieso immer. Aber da kann ich mir, also in der Form, die er hatte, kann ich mir vorstellen, der sah bei Paris-Nizza auch an den Anstiegen wirklich wieder gut aus. Der war im gesamten Frühjahr, hat er die ganzen französischen kleineren Rundfahrten hat er komplett auseinandergenommen. Und da sind auch die ein oder anderen Hügel dabei. Da ist jetzt natürlich die Konkurrenz nicht so groß, deshalb ist es ein bisschen schwerer vergleichbar. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, wie du es gesagt hast. Ich glaube, er kann da mit den besten 10 drüber fahren. Und wenn der dabei ist in einem Sprint, dann glaube ich, gewinnt er den auch. Also ich glaube nicht, dass der einen Sprint verlieren würde, ehrlicherweise, wenn er da mit der ersten Gruppe ankommt.
Ja, traue ich ihm auch zu. Also wenn er mit der ersten Gruppe über den Berg kommt, ist er einer meiner absoluten Hauptfavoriten. Er hat halt auch, also sein Team ist halt auch einfach gut,
das ist
dass
brutal.
Sie das damit ihm mitfährt. Das ist Hardcore, also mit das beste Team, was bei Sanremo, also Steuven, Scoins, Alex Kirsch, Gibbons und sie haben halt auch einfach noch Jonathan Milan dabei, also so nach dem, also sie sind in der Situation, in der Jayco Alula gern wäre.
Ja, und ich glaube aber ehrlicherweise, dieses ganze Spekulieren um Milan, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der auch in der Nähe der Topfahrer über den Porto drüber fährt.
Nein. Ich glaube, das wird umso größer gemacht, damit es auch jeder gehört hat. Jonathan Milan fährt auch mit, ne? Jonathan Milan und jedes Team das auch gehört hat und so weiter. Aber das ist all in Mats Pedersen.
Also ich würde sogar vermuten, dass sie den vielleicht sogar als Helfer einsetzen vor der Cipressa, um in Position zu fahren, weil, also,
glaube ich,
ich würde Milan zu den Kandidaten zählen, die schon an der Cipressa abgehängt werden, selbst wenn er es versucht.
Glaube ich auch. Also ich glaube, das ist extra gestreut auch vom Team, dass auch jeder gehört hat, damit sich vorm Cipressa oder vielleicht vorm Poggio, falls Milan irgendwie über den Cipressa mitkommt, alle auch nochmal umgucken, wo ist, wenn sie ein Trekfahrer sind, ist es jetzt Jonathan Milan oder nicht? So irgendwie, aber also all in Mats Pedersen, das ist also einer meiner absoluten Hauptfavoriten für dieses Rennen hier.
Wenn wir gerade bei starken Teams sind, was ist dieses Aufgebot von FISMA Lisebike? Ich habe mir das vorhin angeguckt, ich habe diese Startliste durchgegangen und dann bin ich bei FISMA angekommen und ich habe mich ehrlicherweise extrem gewundert. Also ich meine, wir wissen von FISMA, dass sie vieles immer auf einzelne Rennen setzen und dann manche so ein bisschen spärlich besetzen, aber sie haben mit Christoph Laporte eigentlich jemanden dabei, der das auch gewinnen kann, wenn alles gut läuft, würde ich behaupten.
Aber er ist nicht in der Form, in der er letztes Jahr war.
Ja, das stimmt, aber ich fand die Form, die ist noch okay aktuell. Also ich fand ihn jetzt nicht super schlecht bisher, sondern es ging eigentlich noch. Und so an sich würde ich es ihm in der Top 10 auf jeden Fall zutrauen, aber dieses Team um ihn herum ist halt einfach, also ich weiß nicht, wer ihn da positionieren soll vor dem Poggio noch, weil, also die beiden Van Dijke-Brüder sind dabei, Tosh van der Sande ist dabei, wir haben Julia Vermoth und Olaf Koy, der ich glaube auch Probleme haben wird, über die Cipressa mit drüber zu kommen und auf, ich kann mir bei Olaf Koy auch nicht vorstellen, dass er eine Rolle spielt im Ende. Auch wenn er vielleicht noch einer der sonst etwas hügelfesteren Sprinter ist, aber dafür reicht es, glaube ich, einfach nicht. Da würde ich ähnlich wie bei Milan eigentlich davon ausgehen, dass sich das relativ früh erledigt hat. Und dann finde ich dieses Team von FISMA ziemlich enttäuschend, ehrlicherweise.
Ich verstehe es nicht. Du bist eigentlich das beste Team der Welt oder mit das beste Team der Welt. Und du hast einen so tiefen Fahrerpool und es ist Milan Sanremo und du hast einen potenziellen Sieger. Also Laporte ist nicht in der Form vom letzten Jahr und er ist für mich auch kein Hauptfavorit, aber der ist jetzt auch kein Nobody und es ist jetzt nicht abwegig, dass er dieses Rennen unter den richtigen Umständen gewinnen könnte. Aber also das Team, also wo sind die? Alle auf dem Vulkan oder was?
Wahrscheinlich ja.
Nee, ich fühl's nicht. Nee.
Sollen wir weitergehen zum nächsten Fahrer der Morgen? Also ich würde vermuten, nach Van der Poel, Pogacar und vielleicht einen von Ineos, dürfte Matej Mohoric morgen aus mehreren Gründen die Person sein, die mit am meisten in dieser Übertragung vorkommt. Willst du sagen, was du von ihm erwartest? Wegen dem tollen Sattel. Der Dropper-Post.
Die Faszination eines jeden Straßenradsport-Kommentators. Aber ich finde auch schön, dass sie das wieder so schön platziert haben jetzt in der Woche, damit das auch wieder den kompletten News-Cycle durchmacht und so weiter. Also es gab dann wieder auch 2 Tage nur wieder Artikel über Dropper-Post und Matej Mohoric. Aber ich finde das Team im Gegensatz zu Jumbo ganz gut. Also sie schicken Fred Wright mit hin, Nikias Arndt, mit dem kann man da ordentlich was anfangen, auch Andrea Pascalon, also aber ich weiß halt nicht, also mit den Hittern, die wir da haben, ob also Mohoric ist gut, aber jeder wird ja auch versuchen, den spätestens am Podio abzuhängen, und wenn es nur 10 Sekunden sind, damit man nicht gemeinsam in die Abfahrt fährt, weil du willst nicht mit dem in die Abfahrt fahren. Also, du willst nicht mit dem in die Abfahrt fahren.
Ich bin mir sicher, wenn der unter den ersten 5 in die Abfahrt fährt, dann attackiert der wieder. Weil der attackiert halt in jeder Abfahrt. Und es kann halt auch keiner mitfahren. Also,
der ist halt auch einfach lebensmüde. Also sorry, aber wie der die Abfahrt reingefahren, ich hab, nee.
Und ich glaube, also Mohoric war jetzt halt zum Saisonstart auch wirklich gut. Also der ist in Form, das wissen wir. Und ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich, der war letztes Jahr ja auch nicht weit weg. Der war da auch wieder irgendwie auf Platz 7, 8 oder so, ist über den Porto drüber gefahren. Und das kann ich mir dieses Jahr wieder vorstellen, wenn Van der Poel nicht ganz so eine Attacke fährt, dann ist er vielleicht wirklich noch in der ersten Gruppe. Und wenn du mit dem in der ersten Gruppe über diese Kuppe drüber fährst, dann hast du ein ernsthaftes Problem, weil der fährt halt in der Abfahrt los. Und wenn da vielleicht 2 Leute, 3 Leute noch mitfahren können, maximal, ich traue höchstens noch Pidcock und Van der Poel ehrlicherweise zu, da in der Abfahrt mitzugehen und dem Rest nicht. Weil Mohoric in der Abfahrt halt einfach, wie du gesagt hast, der ist lebensmüde und vor allem ist er halt einfach extrem gut da drin. Und wir haben das in Valencia auch gesehen, bei der Valencia-Rundfahrt, der hat an beiden Tagen hat das probiert und es wusste jeder. Jeder hatte dem Interview davor gesagt, Mohoric wird in der Abfahrt losfahren und er hat es gemacht und es ist halt einfach keiner dran geblieben, weil das dann halt einfach immer noch nicht mehr geht für alle anderen, weil er halt einfach wirklich einer der besten Abfahrer ist und wenn das wieder passiert, dann ist es wirklich tatsächlich, dass der wieder wegfährt alleine und dann kommt es halt darauf an, ob die dahinter zusammenarbeiten oder nicht.
Ja. Also ich denke, dass hier Van der Poel, Pogacar beide intendieren, dass es ähnlich läuft wie letztes Jahr, weil Mohoric dann den kannst du abhängen. Wenn du hart genug in den Podio reinfährst, dann kannst du den ein paar Meter abknüpfen und dann reicht das. Das reicht dann.
Dann fährt er vielleicht nochmal hin, aber er fährt halt nicht weg.
Richtig, er fährt halt nicht weg. Du musst halt einfach dafür sorgen, dass er nicht wegfährt. Du musst einfach dafür wenn er hinkommt, ist okay. Du musst halt einfach dafür sorgen, dass er nicht in Position 1, 2, 3 über den Poggio fährt und dann wegfährt. Weil dann, du kannst ihn nicht aufhalten. Also wie du gesagt hast, maximal Pidcock und Van der Poel. Da ist ein Pogacar, geht da nicht mit. Ich weiß noch, wie der seinen Kopf geschüttelt hat vor 2 Jahren. Ich weiß noch, wie der seinen Kopf geschüttelt hat. In der Abfahrt, vor laufender Kamera. Also da geht kein Laporte mit, da geht kein Pedersen mit, da geht kein Pogacar mit, da geht kein Ganna mit, da geht niemand mit. Also außer den 2, die wir eben schon genannt haben. Aber ja. Wir haben jetzt ja schon Pidcock und Ganna genannt. Ganna, auch nicht in der Form vom letzten Jahr.
Nee, also Ganna, ich habe ihn aufgeschrieben, aber ich traue es ihm dieses Jahr nicht zu. Letztes Jahr, ich meine, das war eine Überraschung, dass er so stark war bei Sanremo, aber er war davor ja auch bei Tirreno, hat er das Zeitfahren gewonnen und hat da einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Und man hat ihn halt einfach in Form gesehen. Und das ist dieses Jahr halt anders. Ja. Der war bei dem Algarve-Zeitfahren war er ziemlich schwach. Jetzt bei Tirreno, das war eine Sekunde, aber es war halt eine Sekunde hinter Ayuso. Und in einem Ganna in starker Form dominiert dieses Zeitfahren halt trotzdem, obwohl da ein paar Kurven sind. Und nicht nur geraden. Deshalb, ich traue es ihm nicht unbedingt zu, aber Pidcock würde ich es zutrauen, ehrlicherweise. Und deshalb habe ich Ineos auch als eines der besten Teams hier aufgeschrieben und sie haben auch, also die Helferriege mit Kwiatkowski, die haben Narváez dabei, der das in der...
Mega.
Also Narváez in einem Rennen, wo die Sterne perfekt stehen, kann da vielleicht auch in die Top 10 mitfahren. weil der dafür die Qualitäten eigentlich auch mitbringt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie Gunner als Helfer einsetzen zur Positionierung, weil die Form einfach, wenn er und sie selbst einsehen, dass die Form nicht passt und dass dann Narvaez irgendwie so die zweite Leaderrolle übernimmt und nicht Gunner. Und dann sind halt Pidcock und Narvaez wirklich extrem gefährlich. Weil die beiden können beide sprinten, die sind auch beide bergauf, würde ich sagen, stark genug, um da mitzufahren. Und dann hätte Ineos hier eine Chance, vielleicht sogar mit zwei Leuten am Ende im Finale dabei zu sein.
Macht dir die Rennlänge bezüglich Pidcock Sorgen?
Ich weiß es nicht, ehrlicherweise, weil ist er schon oft Sanremo gefahren? Also bei der Flandern-Rundfahrt ist halt eine andere Belastung, würde ich sagen, weil da halt immer wieder diese ganzen Anstiege und sowas kommen. Bei Sanremo ist es ja konzentriert am Ende. Und so wie er bei Strade gefahren ist, hat mir das ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, weil er da am Ende noch Power hatte. Er hat diesen Solo-Auftritt, der war jetzt nicht sonderlich logisch, sonderlich sinnvoll, sonderlich ertragreich, aber er hat halt gezeigt, dass er da noch was im Tank hatte. Und das macht mir ehrlicherweise Hoffnung für sowas wie Sanremo jetzt, dass er es konservieren kann. Und ich glaube, dass diese Konzentration auf ein Event am Ende ihm eher entgegenkommt, als wie jetzt halt bei der Flandern-Rundfahrt, wo wir ihn schon einbrechen sehen haben. Aber da sind es ja immer wieder wiederholte Efforts, die man leisten muss und nicht so diese Konzentration aufs Ende. Ich glaube, das kommt ihm sogar entgegen.
Ich glaube tatsächlich, dieses absurde Solo war ein moralischer Sieg für sich selbst. Also ich glaube, es war einfach dieser Beweis, auch wenn ich hier nichts gewinne, ich kann's. Und er ist es ja gewohnt, dieses Alleinefahren und alleine Fertigfahren von Mountainbike und Cross und so weiter. Ich glaube, das war einfach so ein sich, also das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, dass es hier so ein beweisen kann, ich kann's und ich kann auch die Gruppe hinter mir von mir halten und sowas. Also ich glaube, das war mehr so ein psychologisch-moralischer Sieg, weil alles andere macht relativ wenig Sinn. Aber ich bin da bei dir. Also normalerweise habe ich bei den längeren Rennen, insbesondere wie halt Flandern, wo du halt sehr viele Anstrengungen hast, die sich immer wieder wiederholen über den gesamten Rennverlauf, hat er gezeigt, dass es da wirklich Schwierigkeiten gibt, einfach wirklich in den längeren Rennen. Aber ich weiß nicht, ich traue mir was zu. Ich bin da recht positiv gestimmt. Ich glaube, das könnte was werden. Das Rennen, also wir haben ja gutes Wetter, also das Rennen ist leicht, also das heißt bis zum Cipressa, also alles easy, so da das ist halt auch nicht vergleichbar mit anderen Klassikern oder auch anderen Monumenten, wo einfach schon vorher viel anstrengender gefahren hast und schon viel mehr Laktat in den Beinen hast, also von daher, ja. Aber genug von Pidcock und Ineos, kommen wir zu den zwei Hauptakteuren der Newsberichterstattung, der Gerüchte, der Favoritenrollen, Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar.
Willst du mit
van der Poel könnte geil sein oder es kann auch gar nichts werden. So, ja. Das ist halt sein erstes Rennen und ich traue ihm dazu sowohl, dass er aufs Podium fährt oder vielleicht sogar um den Sieg, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt gar nichts wird, weil es das erste Rennen ist.
Ja, ich glaube, dass halte ich für relativ ausgeschlossen, weil er das schon mal gemacht hat und da Dritter wurde in dem Jahr, als er das auch schon als erstes Rennen gefahren ist. Also von Van der Poel wissen wir einfach, dass wenn der an den Start geht, dass bei den großen Rennen auch er eigentlich immer in Form ist. Und das hat er eigentlich außer bei der Tour letztes Jahr immer geschafft. Und deshalb habe ich da keine großen Zweifel dran. Ich weiß, vielleicht ist er nicht ganz in der Form von letztem Jahr und kann da mit so einer Attacke so wegfahren. Das kann natürlich sein. Aber
die Semiform reicht auch schon aus.
Genau, also selbst eine leichtere, eine etwas geschwächte Version davon würde ihn ja mit vorn über den Porto drüber fahren lassen, dann kann er ja immer noch ganz okay sprinten.
Und er hätte ganz auch okay, bisschen.
Und deshalb, also bei ihm mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass er da seiner Favoritenrolle auch gerecht werden kann. Ich weiß halt nur nicht, ob es so dominant ist. Und wenn es halt ein Sprint kommt oder eine Gruppe, dann ist es halt auch nicht sicher, dass er gewinnt, weil das wissen ja alle anderen, wie er drauf ist. Und eine Attacke muss er dann auch beantworten im Zweifel. Und das könnte dann halt ihm zum Verhängnis werden, wenn er nicht diese Form hat von letztem Jahr.
Fandest du es überraschend, dass er gar kein Rennen gefahren ist? Also wirklich gar keins? Letztes Jahr ist er noch mindestens gerade mitgefahren.
Ja, ehrlicherweise ein bisschen, aber er ist dieses Jahr auch länger Cross gefahren als letztes Jahr, oder?
War ja, das stimmt, das kommt hinzu.
Und also dadurch, dass wir halt wissen von ihm, dass er das kann, sich auf sein erstes Rennen vorbereiten, fand ich es nicht unbedingt überraschend, dass er es macht, aber an sich ist es schon, also es ist zumindest ein bisschen gewagt, würde ich behaupten. Selbst bei ihm.
Ja, also bei jedem anderen, also bei jedem anderen, also bei jedem anderen, der nicht Mathieu van der Poel wäre.
Oder Pogacar.
Okay, oder Tadej Pogacar. Wenn wir halt sagen, so als erstes Rennen San Remo ist halt, it's a choice. Aber ja, ist schon krass. Ich find das absurd. 300 Kilometer, komm, hopp, erstes Rennen.
Könnt ihr dazu sagen, er hat auch wieder den King of Poggio neben Caleb Ewan. Der zweite ist Søren Krohn, Andersen auf jeden Fall. Der ist auch wieder dabei. Und wenn der wieder so fährt, wie er sonst fährt, dann hat vielleicht sogar Alpecin die Chance da.
Das falls... war letztes Jahr so absurd.
Das war auch schon, als er noch bei DSM gefahren ist, hat er das auch schon mal geschafft.
Ja. Also
der Typ, der Poggio ist wirklich, ich glaube, das ist wie bei Caleb Ewan, die können einen Berg schnell hochfahren, das ist das.
Ich finde das jedes Mal, also man weiß es und es ist trotzdem jedes Mal beeindruckend. Ja.
Kann er UAE eine zweite Option sein im Finale? Weil, also wenn Van der Poel nicht so eine Attacke fahren kann und das wenn tatsächlich zu einer 10-Gruppe kommt, dass dann Alpecin dann noch
wenn wir dabei eine 10, hat. Wenn wir eine 10-köpfige Gruppe haben, ja. Also mit einer 10-köpfigen Gruppe, das ist halt so, das ist halt dieses coole Sanremo-Ding. Da kann so ein bisschen alles passieren. Und dann, weißt du, dann, ich glaube nicht, also das, ich glaube nicht, dass das im großen Zielsprint passiert, aber wenn er halt dann einfach, ich sag mal, also mit wenn wir davon ausgehen, dass Van der Poel noch in der Gruppe wäre und Krohn Andersen in der Gruppe wäre. Und Krohn Andersen fährt los. Und es fährt vielleicht nur noch ein oder zwei andere mit.
Ja, oder auch, aber generell wäre es halt schon eine krasse Hilfe, wenn er dabei ist, weil er dann auf Attacken antworten kann und nicht Van der Poel alles machen muss. Das ist richtig. Caleb Ewan zum Beispiel schon zum Verhängnis geworden, der dann da mit der ersten Gruppe drüber fährt, aber halt einfach ohne Helfer, der kann halt nicht antworten und dann auch noch sprinten am Ende. Wenn Krohn Andersen da dabei ist, dann ist halt die Siegchance für Van der Poel aus so einer Gruppe um ein Vielfaches höher.
Vielfaches erhöht. Ja. Vielfaches erhöht, ja. Also das auf jeden Fall. Aber auch wirklich, also wenn Alpecin sagt, okay, dann machen wir halt das Gegenbeispiel, Krohn Andersen fährt weg, wir lassen jemand anderen zufahren und so weiter. Oder wenn die anderen sagen, nee, Krohn Andersen ist mir scheißegal, da fährt nur, keine Ahnung, irgendjemand anders aus dieser potenziellen 10-köpfigen Gruppe mit. Es wird spannend.
Und sie haben übrigens Jasper Philipsen dabei, was ich irgendwie witzig finde.
Philipsen?
Ja. Also ich weiß nicht, was er in diesem Team macht.
Interessant. Vielleicht, ja. Ich wollte auch mal den Cipressa sehen. Der wollte die 9 Minuten Cipressa-Attacke sehen. Ich war dabei.
20 Sekunden dahinter.
Ja, Tadej hat halt einfach Isaac Del Toro mitgenommen zu Sanremo. Ist halt auch eine Ansage, ne?
Aber da kann er nicht später losfahren. Also hier funktioniert die Del Toro-Taktik nicht so gut. Er muss halt von vorne fahren. Was er auch kann, aber das muss sich umstellen auf jeden Fall von letzter Woche.
Ja, muss einen Switch im Kopf machen. Aber Tadej ist dabei. Ich habe keinerlei Sorgen mit Tadej. Ist es einfach ein anderes Team. Es sind einfach andere Vibes im Team. Da funktioniert sowas dann. Ja. Neben Isaac Del Toro fährt auch noch Mark Hirschi, Tim Wellens, Diego Ulissi, Alessandro Covi und Domen Novak. Ja. Ja, und sie haben jedem Journalisten klar. Und jedem Newsmedium das erzählt, was wir eh alle wussten, aber es wurde trotzdem noch fünfmal erzählt, man möchte das Rentenamt besser schwer machen. Das überrascht jetzt keinen. Und das Ziel ist es, den Cipressa unter 9 Minuten zu fahren. Traue ich Ihnen jetzt auch zu?
Ja, also wenn Sie da die Leute, die Sie da dabei haben, vorne hinstellen, dann ist es möglich.
Richtig, also das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeit. Und ja, da wird der Cipressa hart gefahren. Und da wird der Poggio hart gefahren.
Und da wird geschaut.
Ja.
Und dann
wird geschaut.
Dann sehen wir, ob Pogacar es dieses Jahr schafft, sich auf diesen 5% am Poggio abzusetzen oder nicht. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das klappt, wenn Van der Poel wieder in Topform
der
ist.
Der Berg ist einfach zu... Der ist zu leicht.
Ja. Also wenn Van der Poel in Topform ist, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass er ihn abhängt. Wenn Van der Poel irgendwas fehlt, dann vielleicht. Aber dann haben wir halt immer noch genug andere Leute, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die da rein theoretisch innerhalb von 3-4 Sekunden über die Kuppe fahren können, und ich weiß nicht, ob Pogacar das in Abfahrt und so weiter verteidigen kann.
Ich bleibe dabei, was ich gesagt habe, dass ich das für das Monument halte, was Tadej Pogacar am schwersten zu gewinnen hat. Also das einfach, der Berg ist zu leicht. Also wir gehen jetzt mal nicht über Roubaix, das nehmen wir jetzt einfach mal als Sonderposten hinaus. Aber bei den Monumenten, bei denen er antritt, dieser Berg ist einfach zu leicht für Tadej. Der ist einfach zu leicht. So. Und sein Sprint am Ende, wenn halt gewisse Personen mit drüber kommen, er hat einen guten Sprint. Er hat wirklich einen guten Sprint für jemanden, der kletterfest ist. Aber da gibt es halt, also wenn er mit einem Mats Pedersen am Ende sprintet, dann ist mein Geld trotzdem auf Mats Pedersen.
Ich will es nicht ausschließen, dass er gewinnt, aber ich halte es für nicht die realistischste Version einfach. Auch wenn sie es so hart machen, wie es geht, und das werden sie auch tun, daran besteht ja eigentlich gar kein Zweifel, dass die da über beide Berge drüber strahlen werden. Und ich habe auch nicht die Befürchtung, dass die Helfer ausgehen, weil dafür sind die einfach viel zu gut alle. Mhm. Und die sind auch einfach alle in Form. Also ich wüsste keinen von denen, der da jetzt in den ersten Saisonwochen im Aufgebot steht, nicht überzeugt hat, außer vielleicht Dome Novak, aber im Zweifel fährt der einfach am Cipressa als Erster, und dann ist das halt auch wieder im Prinzip egal, und der ist immer noch der beste Helfer, der dann zu dem Zeitpunkt fährt. Aber wie du es gesagt hast, ich glaube, der Berge ist, er ist nicht schwer genug, um da die Leute abzuhängen, die abhängen muss. Er kann damit 95% abhängen, aber halt die letzten 3-4%, die da noch mitfahren, die sind das Problem.
Ja. Ich finde das halt spannend. Also er ist halt in der Situation, dass er einer der absoluten Top- und Mitfavoriten ist. Aber von diesen Top- und Mitfavoriten ist er, glaube ich, in der schwierigsten Position.
Ja.
Weil er hat eigentlich nur eine Chance, eine Taktik, wie es aufgehen kann, realistisch gesehen. Eine große wahrscheinliche Taktik, wie es aufgehen kann. Und so ein Van der Poel hat halt, ich sag mal, mehrere Optionen, wie es aufgehen könnte. Ja, und weil alle das wissen, haben halt auch alle schon wieder über die, oh, Tadej Pogacar könnte am Cipressa so hart attackieren, dass er wegfährt, das hier, was jedes Jahr wieder aus Neue erzählt wird. Brian, erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, warum das bei solch einem grandiosen Wetter, wie das dieses Jahr prognostiziert ist, relativ unwahrscheinlich ist.
Es ist unwahrscheinlich, weil du erstens an der Cipressa nicht alle Helfer los wirst dahinter, und dann stehen da so Teams wie Trek, wie Ineos oder Alpecin mit 4 Leuten oder sowas noch dahinter und fahren gegen dich. Und das Problem ist, dass nach der Cipressa ja nicht eine Abfahrt und dann direkt der Poggio kommt, sondern dazwischen gibt es noch, wie viele sind das, 10 Kilometer Flachstück.
Ja, 8 bis 10 Kilometer.
Auf den wir schon gesehen haben, wie zum Beispiel Nils Polit das versucht hat zu attackieren, und selbst er, der auf der Flachen, würde ich dann schon sagen, doch nochmal ein bisschen tempofester ist als Pogacar jetzt nach so einem Rennen. Selbst er wurde da ohne jegliche Chance, und er hat erst auf dem Flachstück attackiert und nicht schon am Anstieg. Selbst er hatte da keine Chance, irgendwie wegzufahren. Und du hast einfach, es besteht kein realistisches Szenario, wenn es nicht regnet oder so, dass du dich auf diesem Flachstück gegen die kompletten Teams dahinter erwehren kannst, die ja nicht sagen würden, oh schade, jetzt ist Pogacar weggefahren, jetzt fahren wir nicht mehr. Und dann wird er halt vor dem Pocho sehr wahrscheinlich noch wieder eingeholt werden und das wäre halt vorbei, weil er dann alle Kräfte verbraucht hätte, die man zu einer Attacke am Pocho noch braucht. Und deshalb würde ich es für ein sehr, sehr unrealistisches Szenario halten, dass irgendwann mal jemand an der Cipressa attackiert, solange es, wie du gesagt hast, Gutes weitergibt.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also ich glaube in der Tat, dass Tadej jedes Jahr für schlechtes Wetter bietet. Also A, findet der schlechtes Wetter eh vergleichsweise gut, verglichen mit anderen Fahrern. So ein bisschen Jens Vogt-Vibes.
Ist ja schon mal mit einem gelben Kinderfahrrad einen Berg runtergefahren.
Aber es erhöht halt auch einfach seine, also es erhöht halt auch einfach seine Chancen in einem unrealistisch großen Ausmaß, wenn es halt einfach schlechtes Wetter gibt, was einfach das Rennen vorher hart macht. Also das letzte Mal, dass jemand mit einer Cipressa-Attacke gewonnen hatte, da war da vorher Windkante bei Milano Sanremo. Das war irgendwann in den 90ern, ich glaube 93, 96, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, das Rennen davor war einfach schon unglaublich schwierig und das gesamte Peloton war bereits dezimiert, weil es gab Windkante. Also man hat seine kompletten Helfer schon in der Windkante halb verbraucht. Die sind in Cipressa hochgefahren, es haben sich drei Leute abgesetzt. Drei, nicht einer, drei haben sich abgesetzt. Und dann am Ende hat halt einer von den dreien halt gewonnen. Aber das ist halt so ein spezifisches Szenario. Also, aber jedes Jahr gute Schlagzeilen. Attackiert Tadej am Cipressa.
Wir haben noch eine, ich habe noch eine Kategorie aufgemacht. Oh. Die müssen wir noch einmal kurz nennen. Das sind die Nunja-Teams, die da sind, um Rennkilometer zu sammeln. Das sind.
Oh.
In diese Kategorie sind bei mir Teams reingefallen, wo ich mir das Aufgebot angeguckt habe und wirklich kein Szenario sehe, wo ein Fahrer überhaupt in den Top 30 landet. Und ich habe da jetzt mal nur die World Tour-Teams aufgenommen, weil, also das ist so Teams wie Koratek und Bardiani schwer haben werden, da eh was zu machen, ist logisch.
Geschenkt.
Aber wenn man sich anguckt, das Akea B&B Hotel zum Beispiel mit Arno Demau und Clément Champouzet als beste Option in dieses Rennen reingeht, dann wird es, sagen wir mal, kompliziert, da irgendwas rauszuziehen. Das gleiche gilt für Movistar, die nicht mal Alex Aramburu dabei haben, der halt bei dem Rennen tatsächlich eine Chance hätte, irgendwo weit vorne reinzufahren, aber der hat sich das Schlüsselbein gebrochen auf Mallorca zum Saisonstart. Und ist seitdem kein Rennen mehr gefahren. Ich vermute mal, dass er deshalb nicht dabei ist. Und stattdessen sind da Gonzalo Serrano und Davide Cimola die beiden, die man noch am ehesten irgendwie für die fahren könnte. Und dann gibt es auch DSM Firmenich, die in der letzten Woche, ich glaube, die haben beide Rennen mit zwei Fahrern beendet.
Oh.
Paris-Nizza und Tirreno. Also Paris-Nizza auf jeden Fall nur mit zwei, das weiß ich. Bei Tirreno sind aber auch einige rausgefallen und Max Poole hat sich den Ellenbogen gebrochen unter anderem. Die hatten eine absolute Horrorwoche und das merkt man diesem Aufgebot auch an, weil da ist Kevin Vermaak jetzt tatsächlich die beste Option und Kevin Vermaak ist gut in Form, aber ich traue auch Kevin Vermaak relativ wenig zu, ehrlicherweise. Und selbst in der Kategorie drüber, da haben wir so Teams wie Uno X mit Alexander Christoph, der hat das Rennen mal gewonnen, aber ich würde mal sehr stark bezweifeln, dass er in einer kompetitiven Position über den Pocho drüber kommt. Tudor hat Matteo Trentin, den letztjährigen X-Faktor für Tadej Pogacar, der die Lücke aufgerissen hat an Position, was war das, 12?
Ja, ja.
Der ist dabei, aber ich glaube, er kommt auch nicht weiter als dieses Position 12 irgendwo in der Mitte des Pochos. Lotto Destiny hat Arno Didi nicht dabei, weil der nach seinem Saminsturz, der übrigens, das war eines der lustigsten Sachen, die in einem Rennen passiert sind dieses Jahr, fand ich, wie er sich danach aufgeregt hat, bei diesem shitty Race dabei zu sein.
Oh, ich glaube, das habe ich gesehen. Hat er sich nicht noch mit seinem DS angelegt? Ja, doch, das habe ich gesehen. Doch, das war durchaus amüsant.
Und der ist halt durch die Sturzfolgen davon halt nicht am Start. Deshalb vermissen wir den hier. Und stattdessen haben sie Maxim van Rils. Der ist aber so, also bei dem kann man das Gleiche sagen wie bei Pogacar, nur halt auf einem niedrigeren Level. Also dieser Berg ist zu leicht, aber das ist halt für ihn ein viel größeres Problem. Und ja, und dann Sollen wir noch irgendwas zu Suda Quickstep sagen? Die Klassikerkönige.
Die Armen. Das große alte Klassiker-Team Suda Quickstep.
Also an sich ist dieses Team nicht schlecht. Und dafür, dass was da an Helfern rum in diesem Aufgebot steht, ist es, also wenn man nur die Helfer betrachtet, dann würde man denken, es ist ein Favoritenteam. Aber die beiden besten Optionen sind halt irgendwie Alaphilippe und Asgreen. Und ich, ja, das beraubt dann eigentlich auch schon wieder jeglicher Ambition.
Ja. Ja, tatsächlich.
Willst du noch was zu Cofidis sagen? Was kann Axel Zingle morgen machen?
Ich bin ja großer Fan von Axel, aber ich glaube jetzt nicht, dass er den Poggio in der ersten Gruppe mit drüber fährt. Das würde mich dann doch mehr als überraschen, um das mal so zu sagen.
Hätte er lieber Coupe de France fahren sollen.
Nee, ich glaube, er hat schon Bock auf Sanremo. Und wen hätten sie denn sonst hinschicken sollen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
So, von daher, also das ist schon logisch, dass er da ist. Aber es muss schon viel passieren, dass es mit Erfolg gekrönt wird.
Ich glaube, also Corbin Strong müssen wir wahrscheinlich in die gleiche Kerbe reinpacken. Das ist vom Fahrertyp her eigentlich, würde ich sagen, fast eine Kopie von Axel Zingle. Die sind sich sehr ähnlich. Und dann haben wir noch nicht über Bora geredet. Und dieses Bora-Aufgebot, ich meine, sie haben halt einfach keine Klassikerfahrer mehr. Aber das, finde ich, schlägt sich in diesem Line-Up so sehr nieder, wie man es nur irgendwie sinnbildlich darstellen kann.
Moment, ich muss mal gucken. Ich habe noch nicht geguckt. Wo sind die denn? Unten bestimmt irgendwo.
Nee, Bora, 30er-Nummern haben sie.
Ah, okay. Ja, gut. ja. Ja. Ich bin gespannt, was die taktische Idee sein wird.
Also ich
fand, ja, aber du das ist ja. Ich fand das ja, sie haben ja keinen. Also du hast ja recht.
Bitte? Ich fand das einfach sehr belustigend, dieses Line-Up zu sehen.
Ich sehe auch keine. Also du guckst dir ein Line-Up an und du hast ja normalerweise eine Idee, wo es hin soll. Oder was die Idee daran ist oder so. Oder was so Taktik A, Taktik B sein könnte. Aber das erschließt sich mir hier noch nicht so ganz.
Also ich glaube, Taktik B ist ziemlich sicher. Wir hoffen auf einen Sprint von 50 Fahrern und Danny van Poppel ist noch dabei. Ich glaube, das ist Taktik B. Aber die Taktik A ist halt, naja, also Matteo Sobrero, irgendwie zu hoffen, dass er, weiß ich nicht, um Platz 15 sprinten darf, weil sprinten kann er noch einigermaßen.
Okay, um Platz 15 bin ich dabei. Genau, also, ja. Dass er irgendwann in Gruppe 2, 3, was weiß ich, über ein Poggio kommt, okay, aber.
Aber mehr ist halt mit diesem Fahrer nicht drin. Also, wen willst du da sonst fahren? Weil Marco Haller ist nicht gut genug, um über den Poggio drüber zu kommen. Danny van Poppel auf keinen Fall. Und dann ist Matteo Sobrero der beste Kletterer. Also ich bin.
Nico Denz geht in die Frühe. Ich versuche gerade zu filtern, unsere Bora-Stance zu filtern. Nico Denz geht in die Frühe, Ausreißergruppe und fährt ganz lange vorne.
Zusammen mit Ryan Malen
und dann passieren Dinge und deswegen, bei der Einfahrt im Cipressa wird sich auf die Schnauze gelegt und deswegen wird das Peloton aufgehalten und
Wann wurden die Ausreißer das letzte Mal in der Cipressa eingeholt und nicht davor?
ja, ja. Mir fehlt die Kreativität für diese Auslegung.
Also ich habe keine Job Ahnung. Von Ralf Alltag, ich glaube, das ist tatsächlich einer der schwersten morgen.
Die schicken, aber die werden irgendeinen doch in die Gruppe schicken, einfach nur, damit sie Fernsehminuten kriegen oder irgendwas.
Ich würde sogar zu 100% davon ausgehen, dass das Ryan Mullen ist.
Ja, also irgendjemand von denen geht in die Gruppe und dann kann man später in die Newsletter zeigen, Ryan Mullen hat viele Kilometer in der Gruppe vorne verbracht.
250. Und
dann, ja, und dann musste Danny leider am Cipressa reißen lassen und Matteo
Sobrero fought to the line.
Ja, Matteo Sobrero war hart am Kämpfen am Poggio und hat dann einen ordentlichen Platz 17 im Sprint der dritten Gruppe erreicht.
All the riders arrived safely.
Aber, also, es ist halt auch schwierig. Bora hat halt auch nicht mehr die Leute dafür. Sie sind jetzt halt, in ihren All-GC-Team gegangen. Also, wir machen hier immer so viele Scherze, aber es hat, ja, also...
Ja, deshalb habe ich es ja am Anfang gesagt. Es ist logisch, aber es ist halt einfach so sinnbildlich, wenn man sich dieses Ding anguckt, dass es...
Ja, genau, also...
Dafür, dass Bora halt eins der Top-Teams ist, ist es halt einfach krass zu sehen, dass sie halt auf, sobald es nicht bergig ist,
niemanden
mehr haben und nur noch halt Sprints mit Sam Wells fortfahren können. Aber dann sind wir durch, glaube ich, oder?
Ja. Ich habe gerade gesehen, dass Tsudome Yuhi für EF fährt, das wusste ich nicht.
Zusammen mit Jonas Rutsch.
Aber der fährt schon ewig für... Ah, der kommt aus, der ist aus dem Devo gekommen. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich sehe hier EF häufig. EF Nippo Devo. Okay. Stimmt, Nippo ist ja auch ein japanischer Beton... Construction, keine Ahnung, irgendeine japanische Firma, die im Baugewerbe tätig ist.
Ja, auf jeden Fall hat EF immer irgendwelche Japaner. Ich fahre auch über den Japan Cup.
Ja, ich glaube wegen... Ja. Achso. Siehst du, wieder was gelernt heute. Das ist doch schön.
Das ist das Wichtigste bei so einer Podcast-Aufnahme.
Ja, dann wollen wir das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen.
Das haben wir ganz bestimmt auch noch nicht gemacht bisher.
2 Stunden verplappert. So, wenn ihr jetzt noch da seid, dann herzlichen Glückwunsch. Oder mein Mitleid, ich weiß es nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, Brian, für deine Zeit.
Danke, Lena. Und ich hoffe, es war jetzt nicht zu spät vor Sanremo, dass wir das jetzt hier alles geredet haben, weil das könnte auch Zweifel ein bisschen unnötig gewesen sein.
Also wenn wir es... Stimmt, das war ein bisschen optimistisch. Naja. Aber wenn wir das nicht... Normalerweise lädt Samuel das hoch, aber das Ding ist doch irgendwie so verknüpft, dass man das hier direkt über den Zencaster hochladen kann. Ich glaube, wir müssen nur am Anfang mal so 5 Minuten cutten, oder?
Das ist eine gute Frage.
Who knows? Bei der Samuel, also jetzt seht ihr, wie prepared wir hier sind in unserem Podcast. Wir sind der most professional Podcast in ganz Germany. Und deswegen planen wir solche Dinge immer gut. Wir haben übrigens Freitagabend 21.23 Uhr. Wir werden uns... stets bemühen, dass ihr das noch vor Sanremo... Okay, also wenn ihr es in Sanremo, wenn die losgefahren sind, bekommt es ja auch okay. Ist ja 7 Stunden, da könnt ihr das anhören. So, also ist hier nur 2 Stunden Podcast und vielleicht hätten wir unser Sanremo-Preview in den Anfang machen sollen von diesen 2 Stunden Podcast. Aber Sanremo ist lang genug, dass es total irrelevant sind. Bis die am Cipressa sind, habt ihr das gehört. Wir müssen es nur irgendwie hinkriegen, dass es rauskommt. Ja, gut. Und das war damit das Wort zum Samstag. Viel Spaß bei Milano Sanremo. Au revoir.